Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio und zwar der 16. Ausgabe mittlerweile am 11. April. Und wie immer hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie so häufig in letzter Zeit und auch in Zukunft dabei, der Konrad.
Hallihallo zusammen.
Moin moin. Wir haben ja ein ganz kleines bisschen länger gebraucht. Ich schiebe das mal auf den März.
Ja, so kann man das sagen, ja.
Der war ein bisschen anstrengender. Genau. Aber nichtsdestotrotz heute eine neue Folge, wie immer, zu einem Thema, was wir uns ausgesucht haben. Aber es gibt ein paar Nachreichungen und es gibt ein paar News, die wir gerne vorher besprechen wollen würden. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mit den Hausmeisterthemen an.
Genau, mit den Nachreichungen. Also mir ist noch irgendwie eingefallen, wir hatten ein Stichwort bei unserer letzten Sendung zum Thema Reproduzierbarkeit nicht fallen lassen. Das ist diese anekdotische Evidenz. Beschreibt einfach nur den Fakt, dass wenn man halt einmal jetzt etwas macht und es nicht reproduzieren kann, dann ist das natürlich kein wirklicher Beweis und das wird dann anekdotische Evidenz genannt, was natürlich für die Wissenschaft eigentlich total belanglos sein soll. Aber leider immer häufiger genutzt wird. Und es gibt einen schönen Blogpost von C. Titus Brown zu dem Thema. Ich kenne ihn persönlich leider noch nicht, aber der ist so aus der bioinformatischen Blogosphäre, sticht er immer wieder hervor und der hat das mal relativ schön zum Besten gegeben. Ja, wir haben nach der letzten Sendung auch viel Feedback bekommen, dafür auch nochmal herzlichen Dank. Und unter anderem haben wir vom Stefan Karsberger, mittlerweile das Zugpferd der deutschen Open-Science-Szene geworden ist. Also ich habe zumindest das Gefühl, der peitscht uns hier alle durch die Gegend, also finde ich klasse. Der hat uns mal darauf hingewiesen, wir haben das Tool Knitter, das ist letztendlich ähnlich wie IPython für Python, also mal sagen, ein etwas, mit dem man dynamisch Dokumente erzeugen kann, Code einfließen kann und dann auch Output da reinfließen kann. Das haben wir nicht genannt und das soll hier auch nochmal genannt sein, denn das ist wirklich ein weit verbreitet genutztes Tool für solche Sachen. Also ähnlich wie IPython, das gleiche für R. Das Tool heißt Knitter.
Mhm. Ja. Hast du aber jetzt auch noch keine eigenen Erfahrungen mitmachen können?
Nein, ich habe es selber nicht gebraucht bisher, weil ich gar nicht so viel mit R arbeite. Ich versuche das immer zum Schiffen. Ich will nicht sagen, ich habe persönliche Aversion gegen R. Ich mag die Sprache nicht so gerne. Ich habe Python da lieber. Ich nutze R für gewisse Fälle, aber ich habe das Knitter selber nicht genutzt, daher aktiv. Ja.
Mhm. Ja. Okay. Dann gab es auch im Blog durchaus einige Kommentare. Ich glaube, Stefan hatte das per Mail rumgeschickt, ne?
Der hat es per Mail geschickt, genau.
Okay. Und direkt unter dem Episodenpost im Blog gibt es eine kleine Sammlung von Kommentaren, sowohl Zuspruch als auch zuträgliche Meinungen, konstruktive Kritik. Auf das bin ich jetzt gerade nicht gekommen. Also an der Stelle vielen herzlichen Dank auch für den Zuspruch. Man hört natürlich immer gerne, wenn man gern gehört wird und anderen Menschen auch irgendwie so ein paar Neuigkeiten nahebringen kann oder vielleicht ein paar Erklärungsansätze, die ihnen vorher noch nicht so bewusst waren. Unter anderem gab es auch einen sehr ausführlichen Kommentar von Oliver. Ich glaube, Oliver ist schon relativ lange Hörer, wenn ich mich nicht täusche. Muss ich, glaube ich, noch ein bisschen dran gewöhnen, dass wir jetzt so lange Sendungen machen.
Ja, das war ein etwas ungeheuer. Das ist, wir danken fürs Feedback und das ist auch wirklich interessant und wie auch er das rangeht. Also er setzt sich wirklich dran und arbeitet sowas wirklich richtig nach. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Aber und dadurch ändert sich sein Abendprogramm leider etwas durch diese längeren Sendungen. Das tut uns in gewisser Weise leid, aber da nehmen wir jetzt keine Rücksicht drauf. Wir hoffen, du bleibst uns trotzdem gewogen.
Genau. Er hat aber auch inhaltlich ein paar sehr interessante Fakten. Und eins ist mir noch in Erinnerung geblieben. Und zwar hatte er das Thema angesprochen, wie mache ich denn eigentlich deutlich, wenn ich Daten, meine Rohdaten mitveröffentliche und damit ja auch vollständig transparent bin, wie mache ich deutlich, dass das die Originaldaten sind und wie mache ich das vor allen Dingen durch alle Nutzungsinstanzen hinweg deutlich, dass das die Originaldaten bleiben und alles, was darauf basiert, abgeleitete Daten sind. Und zwar auch nicht nur, dass ich es kenntlich mache, indem ich es irgendwie so bezeichne, sondern dass ich es auch überprüfbar kenntlich mache, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Mhm. Und da hatte er angesprochen eine Idee, die mir vorher nicht so bewusst war, vielleicht wird das auch schon gemacht irgendwo, über Hash-Summen zu arbeiten.
Also das ist sinnvoll, ist nur die Frage, ob man das wirklich braucht. Also ich denke, sagen wir so, ist natürlich, wenn du riesige Daten hast, da würde ich das auf jeden Fall machen, wenn ich das irgendwo publiziere, einfach aufgrund der Tatsache, dass ja, dass allein schon beim Download halt irgendwas daneben gehen kann. Mhm. Es geht allerdings weniger darum nachzuweisen, dass das wirklich sozusagen meine originalen Daten waren. Der hat auch sozusagen das Problem damit gehabt, dass Leute dann diese Daten irgendwie als die eigenen ausgeben, habe ich so verstanden. Und das, ja, das würde auch keiner eigentlich machen. Das wäre ja Betrug, wenn ich ein Paper schreibe und sage, das sind meine Daten dazu und die sind vom anderen Paper. Das ist klassischer Betrug, würde ich sagen. Und ja, diese Gefahr sehe ich jetzt nicht so. Und er hatte ja auch Probleme damit, sozusagen, dass man dann auf diesen Daten entsprechend aufbauen könnte, ohne andere Leute damit zu nennen oder ja, wie du schon gesagt, als die eigenen Daten auszugeben. Und die Gefahr sehe ich persönlich nicht. Ich sehe eigentlich mehr die andere Gefahr, die ja auch die Dependent Principles angesprochen wird, dass man einfach durch solche Einschränkungen zu viel Einschränkung macht, um das dann sinnvoll zu nutzen. Gerade wenn ich halt nicht nur eine Datenquelle nutze, sondern viele, das zusammenführe und sagen wir mal eine Website baue und müsste dann bei jedem eigenen Datum, was ich da rausspucke, immer sagen, und das kommt da von da und unter der und der Lizenz. Hm. Ja, aber dennoch technisch gesehen ist diese Hash-Sum definitiv sinnvoll und wird auch natürlich bei vielen Sachen gemacht, allerdings nicht für den Zweck nachzuweisen, dass das jetzt die eigenen Daten sind oder nicht. Hm.
Dann lief kurz nachdem wir die unsere Folge veröffentlicht hatten, ich weiß gar nicht mehr, wann das war.
Das ist zu lange her.
10. März, glaube ich. Okay. Sowas in dem Dreh. Hm. Und irgendwie eine Woche oder 10 Tage später oder vielleicht auch 2 Wochen später kam in der Tat die Meldung, dass ein paar der Akteure, die wir genannt hatten, darunter zum Beispiel DataCite und DataBib und diese Forschungsdaten-Repository-Sammlung Re3 Data, dass die drei, und ich glaube, einer war noch dabei, jetzt sich sozusagen zusammenschließen und die Synergien aus all ihrem Angebot versuchen wollen zu schöpfen. Und ist auch jetzt entschieden worden auf dieser Research Data Alliance, auf diesem dritten großen Meeting dieser Research Data Alliance, was glaube ich in Irland stattgefunden hat, wenn ich mich nicht täusche. Das wollte ich nur nochmal nachreichen. Ich habe jetzt mich nicht mehr weitergehend damit beschäftigt. Wir verlinken aber den Blogbeitrag von Re3 Data, wo unter anderem mal aufgeführt ist, warum man das jetzt tut und warum das eine gute Sache ist.
Kurz, da ist viel Bewegung in der ganzen Sache und da kommt auch noch einiges auf uns zu.
Genau. Ja. Und ich schätze mal, das werden wir nicht zum letzten Mal gesehen haben, dass Akteure, die ähnliche Ansätze oder miteinander sehr gut harmonisierbare Ansätze jetzt initial auf den Weg gebracht haben, sich zusammenschließen und mehr in diese Richtung so einen etwas größeren, fast schon infrastrukturellen Ansatz zeigen.
Ja, ist wahrscheinlich auch, sagen wir mal, natürliche Marktbereinigung. Das ist natürlich sehr interessant, dass es da verschiedene Ansätze und Ideen gab und Leute, die das einfach mal ja, gemacht haben und implementiert haben, aber dann sehen, okay, die machen das ganz ähnlich wie wir, da kann man vielleicht Synergien nutzen und das, zusammenführen. Auch in die Richtung geht natürlich, das ist eher als kleine Korrektur zu sehen, ich habe gesagt, also Figshare wurde ja von Digital Science übernommen. Und ich habe gesagt, die gehören zur Nature Publishing Group. Das ist nicht ganz korrekt, sondern es ist so, dass Nature Publishing Group und Digital Science beide zu den Macmillan Publishers gehören, die wiederum zur Holzbrink Publishing Group gehört. Also etwas versponnen, und, aber letztendlich, sie sitzen alle in einem Boot. Und Timo Haney, der jetzt der Direktor von Digital Science ist, war früher der Director of Web Publishing bei Nature Publishing Group. Also, um da die Verknüpfung zu sehen.
Was ich immer mal wieder interessant finde, ist zu sehen, wie stark auch hier, also ich habe das immer gedacht, dass die Vernetzung in dem Verlagswesen, also welcher Verlag jetzt wem gehört, so ein bisschen ähnlich ist wie bei Brauereien. Ne? Da hast du ja auch den Fall, dass die Brauerei ist von dem gekauft, dann aber wieder aufgekauft worden von einem anderen, und am Ende gehören sie entweder zu Becks oder Radeberger oder irgendwie sowas.
Ich glaube, nee, da steht so eine große südafrikanische Firma, glaube ich, mittlerweile dahinter überall.
Oder so, noch schlimmer. Ja. Und das sozusagen mal visualisiert, wer jetzt irgendwie, also welche Verlage an welcher Stelle jetzt auch in die Wissenschaft aus welcher Seite reinkommen, gibt, glaube ich, ein interessantes Bild und könnte man, glaube ich, auch gut hernehmen, um so ein Stückchen weit mal Verschwörungstheorien zu spinnen, wie jetzt, dass auch der Markt der wissenschaftlichen Publikationen wiederum von nicht ursprünglich wissenschaftlichen Verlagsgruppen beeinflusst werden, siehe Holzbrink.
Da gibt es ein hervorragendes Tool. Ich schaue das gerade mal nach, ob ich das noch finde. Genau, Influence Networks. Wir verlinken das mal. Das ist toll.
Okay.
Ich muss noch gucken, ob das hier noch ordentlich funktioniert. Das fand ich echt klasse. Da siehst du, welcher Politiker wo mal dabei war und so. Aber ich befürchte, das ist tot, sehe ich hier gerade. Sehr schade. Ich muss noch mal gucken, ich suche später noch mal raus. Aber das wäre klasse, da siehst du halt irgendwie, wer vor bei Goldman Sachs war und dann in wo in der Politik wieder auftaucht, und das wäre hier genau das Gleiche sozusagen. Das wäre mal interessant zu sehen.
Ah ja, okay. Ja, sowas Ähnliches könnte man sicherlich machen, wenn man die entsprechenden Daten sammeln würde. Es gibt so ein Datenvisualisierungsmenschen, ähnlich wie der, wie heißt der, Christopher McCandles, irgendwie sowas. Brandon Griffin, und der sucht sich halt Informationen zusammen, die, wo du genau diese so Beziehungen zeichnen kannst. Und visualisiert es, indem er das, ich bin mir gar nicht sicher, ob er auch R nutzt oder irgendeine andere Software. Auf jeden Fall kommen da diese Netzwerkdiagramme raus.
Ja, also dafür kann ich dir aus der Bioinformatik auch einige Tools empfehlen. Also da gibt es einiges in der Art. Da hätte man da gleich schon die Personendaten mit dabei. Das ist halt von der Sache. Also es gibt so Sachen wie G4 oder Cytoscape oder auch Python-mäßig gibt es NetworkX. Also
G4, das war genau das, was er nutzte.
Okay.
Das wäre jedenfalls mal sehr, sehr spannend zu sehen, glaube ich.
Okay, ja, das ist, denke ich, auch, also wer da Lust hat, sich mal dran zu setzen, wir würden das gerne sehen.
Kann hier auch Fame erwarten,
genau,
von unserer Seite.
Total. okay, ja, ich habe auch noch eine E-Mail bekommen vom Freund von mir, von Anton Milan. Der hat sich an einer älteren Sendung aufgehängt, wo es über Open Access ging, wo ich immer sage, ja, sozusagen die Wissenschaftler werden vom Volke bezahlt und deshalb muss das auch dem Volke zugänglich sein. Anton arbeitet als Informatiker, oder ist in der Informatik tätig, in der Wissenschaft, und meint, ja, bei ihnen ist es voll häufig, dass die Firmen zahlen, also dass Firmen da sind und dafür zahlen. Muss ich allerdings sagen, auch als Firma hätte ich doch kein Interesse daran, dass ich meine Forschung oder dass ich Forschungsgelder investiere und dann das Wissen publiziert wird, und zwar bei Verlagen, die daraus Kapital schlagen. Also sozusagen, da hat man auch das gleiche Problem. Natürlich greifen die noch an anderer Stelle dieses Wissen meistens ab und bauen das noch in irgendwelche Patente ein oder sowas. Na, das muss ich auch sagen, ist mehr oder minder legitim, wenn das sich im Rahmen hält. Aber auch als solche Institution, als Firma, würde ich doch kein Geld einer Forschungseinrichtung geben, die dann Wissen wieder kommerzialisiert, aber nicht für mich, sondern für eine komplette dritte Partei. Ja? Lustigerweise hat Anton noch was anderes zum Besten gegeben, und zwar unsere Sprache. Und zwar, wir nutzen für Artikelvornamen, ja, der Matthias und der Konrad, anstelle von Matthias und Konrad. Ich habe mal einen lustigen Artikel zum vom Zwiebelfisch, das ist eine Kolumne im Spiegel, dazu gefunden. Das ist teilweise lokal bedingt, also ja, lest euch die mal durch, ich will ja jetzt gar nicht so ins Detail gehen, und vielleicht auch so ein bisschen Kindersprache. Im Kindergarten macht man das halt auch so, damit die Kinder besser lernen, diese Geschlechtertrennung. Ist mir vorher nicht aufgefallen, danke für den Hinweis, Anton. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt anpassen, aber ich fand es zumindest lustig.
Ist auf jeden Fall lustig, wenn andere Leute einen dann immer an Stellen auf den Prüfstein stellen, die man nicht erwartet.
Ja, genau. Und man muss sagen, Anton ist nicht in Deutschland geboren, sondern es kommt aus der Ukraine. Spricht perfektes Deutsch, aber er hat sich dran gestoßen, weil ihm das so nicht geläufig war.
Ah ja, okay. Muss ich wirklich mal drauf achten, und mal in so stichpunktartig auch in alte Sendungen reinhören. Ja. Und mal gucken, ob ich das nachvollziehen kann, ob mir das auffällt.
Ja. Fand ich lustig, gut. Gut, das war sozusagen Aufarbeitung von Altlasten von letzten Folgen. Jetzt steigen wir gleich in die neuen Sachen ein. Also was ist in letzter Zeit passiert? Und aufgrund der Tatsache, dass es leider etwas länger her ist, ist sehr viel passiert. Wir haben also jetzt ein bisschen gefiltert. Unter anderem hat die Universität Konstanz hier mal richtig was vom Zaun gebrochen und hat gesagt, Elsevier, ihr seid uns zu teuer. Wir zahlen eure Abos nicht mehr. Das finde ich schon erstaunlich, denn man muss überlegen, Elsevier hat halt eine Menge wichtige Journale in der Hand, und jetzt von so einer Universität da Gegenwind zu bekommen, das finde ich doch sehr respektabel. Man muss sagen, man kann halt nie wissen, wie teuer das ist. Und da sage ich mal, was verlinkt denn normalerweise, oder wenn solche Bibliotheken mit denen in Verhandlungen treten, müssen die Leute NDAs unterschreiben. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Also es geht hier um die Preisverhandlungen von Verlagen mit solchen Institutionen, und die Universität muss dann unterschreiben, dass sie nicht anderen Leuten sagt, welche Preise sie zahlen. Mhm. Also mir bleibt da echt mal, keine Ahnung, da fällt mir auch nichts mehr ein. Das ist einfach mafiös. Das ist, ich rede mich jetzt gleich in Rage. Wie auch immer, nice. Auf jeden Fall hat Uni Konstanz das entsprechend jetzt mal nicht gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, ob da andere Unis folgen.
Mhm. Ist halt klassische Unternehmensdenke, ne? Also da hast du es ja oftmals auch. Oder mittlerweile gehen, glaube ich, viele Unternehmen, das sind aber auch wahrscheinlich eher sehr modern ausgerichtete Unternehmen. Aber bei der Vergabe von Software-Lizenzen hast du sehr, sehr oft den Fall, dass du dann an den Punkt kommst, wo sie einfach nur noch hinschreiben, für wenn sie mehr Lizenzen benötigen, wenden sie sich an unseren Support und dafür halt gar keine Preise mehr bereitstellen. Ne? Und dann, ich meine, was ja dadurch passiert, ist ja, sie suggerieren dann vielleicht dem Kunden, naja, da kann ich dann halt vielleicht noch ein bisschen was rausholen, weil sie mir im Zweifel, wenn ich mehr kaufe, einen besseren Preis machen. Aber du kannst natürlich auch genauso von der anderen Seite, von der Seite der Unternehmen argumentieren und sagen, naja, in dem Moment, wo ich mich nicht auf einen Preis festlege, kann ich natürlich sagen, okay, ihr seid so ein Riesenunternehmen, es gibt dann halt die nächstgrößere ist dann halt irgendwie bei 1000 Lizenzen, die ihr mir jetzt abnehmen müsst, obwohl ihr vielleicht nur 600 haben wollt.
Ja.
Und das ist so ein Stückchen weit, habe ich immer das Gefühl, genau so eine Unternehmensdenke. Ich meine, klar, SEW ist letzten Endes auch bloß ein Unternehmen, was darum bemüht ist, sich selbst zu erhalten.
Hm. Ja, richtig, und davon sehr gut lebt, und das ist halt direkt der Transfer von Steuergeldern in Shareholder Value. Das ist halt mein persönliches Problem dabei. Mit dem Kollateralschaden, dass das Wissen weggesperrt wird.
Ja.
Ja, dann haben wir noch eine Einreichung bekommen von externen, zwar vom Andreas Teuber. Der hat mich darauf hingewiesen, es gibt eine neue Plattform für Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten, Theseus. Ich konnte noch nicht ganz genau reinschauen, also, beziehungsweise man muss sich einloggen, um da, glaube ich, irgendwas zu suchen. Das scheint auch wirklich von Doktoranden selber entwickelt zu sein. Da scheint viel Herzschmerz reingegangen zu sein. Das ist noch nicht so ganz da, wie ich das sehe, aber das finde ich sehr interessant. Also letztendlich soll das eine Plattform werden, wenn man andere Arbeiten sucht, um einfach zu sehen, ist das schon gemacht oder was fehlt da, oder ja, einfach um da den Überblick zu gewinnen. Finde ich, denke ich, wichtig, und ist auch sicherlich eine Lücke, eine wichtige Lücke, die da geschlossen wird. mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann, wie schon gesagt, zur eigentlichen Implementierung jetzt nicht wirklich viel sagen. Aber sollte man auf dem Schirm behalten.
Ja, also ist jetzt gerade erschienen in der Public Beta und Sie schreiben dazu für Wirtschaft und Recht. Ist natürlich ziemlich lame, so für aus meiner Sicht, na egal. was ich ganz spannend finde, ist dass der Kernfokus sozusagen darauf liegen soll, gar nicht so sehr Doktorarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten, Abschlussarbeiten zur Verfügung zu stellen, sondern über die zugängliche Machung der Arbeiten sondern diesen Themenfindungsaspekt in den Fokus zu rücken. Und zu gucken, wo ist jetzt sozusagen mein Punkt, meine Lücke, in die ich mich mit meiner Forschung vorwagen kann.
Genau, die Nische finden.
Das finde ich natürlich ein super Thema. Das ist ja ein Stückchen weit auch das, was man auf der Ebene darüber fordern könnte, nämlich darum, wenn man noch in den vorwissenschaftlichen Prozess geht und sagen könnte, wie könnte man den denn öffnen, indem man zum Beispiel auch die Vergabe von Forschungsgeldern mal an einen Prozess knüpft, der guckt, wo ist denn jetzt eigentlich welche Forschung zu welchen Aspekten in welcher Ausprägung aktiv und wo sind Forschungsgelder hingelaufen und wo könnte man vielleicht auch ein Stückchen weit darüber entscheiden, hier gibt es zwei konkurrierende Themen und das eine hat halt schon sehr viel Forschungsgeld bekommen, das andere vielleicht ein bisschen weniger, also auch so ein Stückchen weit mal zu eruieren, ist denn die Verteilung gerechtfertigt, um nicht zu sagen gerecht, aber das ist dann vielleicht
ja,
eher…
Ja, das ist natürlich auch schwierig messbar.
Ja, ja, total. Aber sowas gibt es halt auch nur sehr begrenzt. Ne? Also auf EU-Ebene hat man sowas mal versucht, zumindest mit dieser Forschungsprojektdatenbank im Forschungsrahmenprogramm 7. Mhm. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Da gab es jedenfalls sowas. Schreiben wir mit in die Shownotes. Aber das wäre natürlich irgendwie auch ein spannender Ansatz, sowas mal zu evaluieren und auch mal in wiederfindbar und auswertbar vor allen Dingen zu machen.
Okay, ja. Ja, unser Thema Reproduzierbarkeit hat große Wellen geschlagen. Nein, nicht ganz. Also das war sicher schon vorher da. Und zwar der normale Wald- und Wiesenbiologe, so wie ich. Nein, also jeder Biologe kennt wahrscheinlich das Laborjournal. Das liegt halt kostenlos aus. Das kommt, glaube ich, einmal pro Monat oder sowas kommt das etwa raus. Das ist von dem Siegfried Bär meines Erachtens unter anderem verlegt. Auf jeden Fall ist es etwas, was einem sicher über den Weg läuft und viele, viele Leute erreicht. Und da war das große Titelthema in der letzten Ausgabe Reproduzierbarkeit. Waren auch valide Punkte drin, hat das gut umrissen, denke ich. Wer das nicht irgendwie rumliegen hat, das kann man auch als PDF runterladen. Wir verlinken das. Das fand ich ganz schön, dass es jetzt auch so wieder weiterhin in die breite Masse gestreut wird, dass es da Probleme gibt und dass man da eigentlich was machen muss.
Mhm. Ja. Ja, und das Thema ist in der Tat mittlerweile sehr aktuell und hält sich vor allen Dingen seit einigen Wochen mittlerweile jetzt schon sehr aktuell, nämlich das ganze Thema Nachvollziehbarkeit, Peer Review und Annahme von Papern zu Veröffentlichungen in sehr renommierten Fachmagazinen.
Es ist eine richtige Soap-Opera geworden und das hat methodisch inkorrekt sehr schön aufgearbeitet mit ihrem, ja, wie sie es nennt, ihrer Soap-Opera um die Stammzellexperimente, die in Nature publiziert wurden. Und ja, ich habe jetzt endlich methodisch inkorrekt auch gehört, mehrere Folgen, ich bin begeistert, wir sind auch schon fast im Dialog hier in den Kommentaren, das ist wirklich eine Freude dazu zu hören, ja, finde ich klasse. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, hast du das auch gehört, dass dieses Lasagne-Experiment, ich hatte da, glaube ich, nur einen Teil davon gehört am Anfang, oder das war, glaube ich, nur, das hatten sie schon anderem angefangen, dass sie die Lasagne gemessen haben, dass sie irgendwo Lasagne gekauft haben und dann die Temperatur gemessen haben und dann, ich glaube, die Stapelung, die optimale Stapelung versucht rauszufinden,
genau,
damit das Zeug noch warm bleibt.
Genau.
Und ich habe mir überlegt, das müsste man eigentlich als Citizen Science Project fahren. Das heißt, wir müssen uns auf den Standard einigen, wie man misst, und dann könnte man einfach auf GitHub einen Textfile schmeißen und da einfach sozusagen die Daten aufsammeln und also einfach mal akkumulieren, und dann könnte man auch so eine richtig große Studie machen. Das sollten wir mal mit den Jungs mal absprechen, ob die das vielleicht mal ein bisschen propagieren können, dass man das ein bisschen größer aufzieht.
Ja, da könnte einem vielleicht sogar die Popularität, die erhoffte Popularität eines neu zu gründenden oder in der Gründung befindenden Portals eine Rolle spielen. Denn der, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, Wissenschaft im Dialog macht zusammen mit der Initiative MINT, wenn ich mich nicht täusche, ein Citizen Science Portal, was irgendwie unter bürgerwissenschaften.de oder irgendwie sowas in dem Dreh, den genauen Link schmeiße ich in die Shownotes. Das Portal gibt es noch nicht, sondern das verlinkt derzeit noch auf die Webseiten von vom WID. Da geht es anscheinend darum, Projekte, die in Deutschland als Citizen Science Projekte laufen, mal zu aggregieren und ihnen vielleicht auch so ein Stückchen weit Aufmerksamkeit und dadurch natürlich auch Mitmacher zukommen zu lassen.
Sehr cool, das ist cool. Dann sehen wir da bald das große Lasagne-Experiment sich am Laufen.
Genau. Das wäre doch mal was Nettes. Also ich glaube, zumindest ein gewisser Teil der Podcaster-Community wäre durchaus geneigt, sich daran aktiv zu beteiligen.
Dann haben wir schon mal 10 Datenpunkte oder so.
Okay. Ja, ich möchte fast meinen, dass die Hörerschaft von Methodisch Inkorrekt da ja, um einiges größer sein dürfte.
Auf jeden Fall. Ich meine, nur wenn wir jetzt hier die nähere Umgebung meinen.
Ja, jeden Fall. Ja, stimmt.
Denke auch. Wir bekommen ja sogar schon ein Bier geschenkt.
Vielleicht sagen wir noch was zu dem ganzen Thema, um was es da jetzt eigentlich geht. Hatten wir, glaube ich, initial mal ganz kurz angesprochen, aber das scheint sich zu häufen, denn es geht um ein Paper, was in Nature publiziert wurde. Also eine Forschergruppe aus China, Staaten, publiziert hat, wo es im Grunde darum geht, dass man einen Weg gefunden hat, Zellen in einen Zustand zu bringen, dass sie sozusagen noch nicht ausgeprägt sind.
Durch eine ganz einfache Säurebehandlung.
Genau, Zitronensäure war es, glaube ich, ne?
Mhm. Ja.
Und an dem Paper, als man das dann publiziert hatte, und bei Nature geht man ja davon aus, dass das durch einen sehr genauen Prüfprozess in einem Double-Blind-Peer-Review-Verfahren geht. Und wenn das dann angenommen ist, dass das auf harten Fakten und einer durchaus sehr ernsten Begutachtung beruht. Naja, und jetzt haben Leute sich das Paper anscheinend mal genauer angeschaut, unter anderem auch mal darüber geschrieben, was ihre Meinung zu diesem Paper ist, und das, was darüber geschrieben wurde, las sich in etwa so, dass man zumindest sehr nicht unbegründete Zweifel an der Richtigkeit dieses Papers oder zumindest an der Richtigkeit der Untersuchung und der daraus
des
gezogenen
ganzen Prozesses,
Schlüsse.
Ja. Genau, sogar am ganzen Prozess letztendlich.
Genau.
Nach dem ganzen Aufrollen muss man fast die Hände über den Kopf schlagen, was da passiert ist.
Genau. Was das Ganze nach sich zog, ist, dass sich dann nach und nach auch einzelne Autoren zu Wort meldeten und man so ein bisschen Kleinlaut anfing, das müsste man sich nochmal angucken. Man könnte das Paper ja nochmal zurückziehen. Ist, glaube ich, noch nicht so häufig passiert. Ist auch, glaube ich, nicht im Sinne von Nature. bis auf einen Autoren waren sich dann, glaube ich, auch die Originalautoren dieses Papers einig, dass man das vielleicht auch tun sollte. Ich glaube, es ist bisher aber noch nicht geschehen.
Eben weil
und,
alle
jetzt
zustimmen müssen.
Nimmt das Ganze langsam ganz merkwürdige Formen an. Also jetzt kommen immer mehr Berichte darüber und immer konkretere Hinweise auf Methodenfehler. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse, die ich habe gerade heute auf dem Weg die aktuelle, die 24. Folge von Methodisch Inkorrekt gehört, wo die beiden das nochmal aufgreifen und die aktuellen Entwicklungen darlegen. Das konnte ich mir jetzt auf die Schnelle gar nicht so genau merken. Auf jeden Fall nimmt das jetzt ganz merkwürdige Züge an und läuft so ein Stückchen weit Gefahr, in einer Farce zu enden, habe ich das Gefühl.
Die Erstautorin ist nämlich jetzt im Krankenhaus und ist sozusagen unter dem Druck kollabiert und ja. Das, ja, Farce ist, denke ich, das richtige Wort dafür.
Ja. Was mich halt extrem wundert ist, oder was man daran ganz gut sieht, ist, sowas wäre natürlich sehr viel einfacher gewesen, wenn man die Originaldaten sozusagen mitgeliefert hätte, plus natürlich dann die entsprechenden Hinweise auf, wie man das Ganze erhoben hat, wie man das Ganze ausgewertet hat und so weiter und so fort. Aber was ich mir die ganze Zeit überlege, das wäre ja auch bloß so ein Stückchen weit sinnvoll gewesen, wenn irgendjemand bei Nature im Peer-Review-Verfahren sich das Ganze auch mal sehr genau angeguckt hätte. Und ja, da frage ich mich an der Stelle halt wirklich, wie sinnvoll oder wie gut ist dieses Prüfverfahren, dieses Begutachtungsverfahren bei Nature?
Letztendlich ist das eigentlich, was der Michael Eisen auch häufig ja bemängelt, dass diese High-Impact-Journale wie Nature, Science und Cell häufig das Risiko eingehen, also es sieht zumindest so aus, auch schlecht geprüfte Sachen zu nehmen, einfach weil sie enorm heiß sind und dann lieber sagen, okay, lieber schnell publizieren, damit wir die Ersten sind, damit wir die neuesten Sachen hier liefern, mit dem Risiko auch Sachen zu nehmen, die halt ungeprüft sind. Mhm. Und das ist hier der Fall gewesen und das war einfach qualitativ nicht ausreichend und das ist wohl irgendwie durchgerutscht. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann, aber vielleicht wurde da auch aktiv durchgewunken. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Unterstellung, aber es sind so eklatante Fehler dabei gemacht worden oder die auch sehr offensichtlich zu sein scheinen, wenn man aus dem Feld kommt. Das lässt dann doch sehr zweifeln an diesen Journalen.
Also, was ich halt auch bemerkenswert finde, ist, klar, jetzt haben sich irgendwie mehrere Autoren dieser Studie dazu zu Wort gemeldet. Jetzt fängt man irgendwie so ein bisschen an, sich gegenseitig anscheinend auch an die Ehre zu gehen, an die wissenschaftliche. Aber von Nature hört man nicht mehr besonders viel. Also es gab wohl im Februar eine Stellungnahme dazu, wo man sozusagen gesagt hat, ja, da scheint es Unregelmäßigkeiten zu geben und wir schauen uns das an. Aber seitdem habe ich zumindest jetzt beim schnellen Überfliegen von Nature nichts mehr gefunden, was darauf hindeuten würde, dass man daraus jetzt in irgendeiner Art und Weise Folgen für sich oder für den Prozess ableiten würde.
Ja gut, wäre mir jetzt auch nicht zugegen. Stimmt, ja. Das ist ein guter Punkt. Bekleckern sich dann auch nicht mehr mit Ruhm dann. Ja.
Nö, ich meine, für so ein, da frage ich mich dann wieder, ist das jetzt der Status, dass das Magazin halt so bekannt und so mit so einem hohen Impact-Faktor ist, dass es so wie Großkonzerne so nach dem Motto, wir sind jetzt halt hier der Fels und uns kriegt uns so leicht sowieso keiner weg, also schweigen wir es am besten tot, bis sich niemand mehr drüber aufregt.
Das ist eine valide Strategie, die aufzugehen scheint, ja.
Und das ist irgendwie das, was da am meisten nervt, weil eigentlich müsste, klar, die Autoren der Studie müssten jetzt geschlossen sagen, hör zu, wir ziehen das Paper natürlich zurück, aber nur um es an einer anderen Stelle zu publizieren und zwar so öffentlich und transparent, dass wir auch die Daten mit zur Verfügung stellen, soweit wie möglich versuchen, die Methodik nachvollziehbar zu machen und euch dann oder die wissenschaftliche Community einfach dazu einladen, das Ganze doch mal mit zu betrachten und mal zu gucken, woher da oder wo die methodischen Fehler liegen und ob man da vielleicht das zumindest korrigieren kann. Hm. Ne? Aber was Nature machen müsste, ist sich jetzt genauso hinstellen und sagen, ja, hier ist was falsch gelaufen und zwar das Folgende und in Zukunft werden wir das mit versuchen zu verhindern unter den gegebenen Maßnahmen A, B, C. Aber da, naja, Das ist vielleicht Wunschdenken, ja.
Das ist ja noch in weiter Ferne leider. Ja. Hm. Gut, ziehen wir weiter und das wird sicher noch ein paar, sicher noch ein paar Sachen generieren, aber wir ziehen jetzt erstmal weiter und warten, was sich da noch ergibt. Vielleicht auch interessant für einige Leute, zumindest für Leute, die ein cooles T-Shirt haben wollen, würde ich mal sagen, ist eine Crowdfunding-Kampagne von DNA Digest. Das ist letztendlich eine Gruppierung, die ja besonders so im Genomics-Bereich Open Science forcieren möchte und Kurse machen möchte und das Wissen da vorantragen möchte. Und die haben auf Indiegogo haben die eine Kampagne gestartet, bei der man entsprechend Geld spenden kann, und die wollen das dann für solche Hacking-Sessions, Hackathons, Meetings jeglicher Art ausgeben, um da einfach das Wissen in dieser Open Science Community im Thema Genomics zu fördern. Also sie wollen auch, keine Ahnung, wollen auch Wikipedia verbessern und alle solche Sachen. Und die haben ein sehr cooles T-Shirt, muss ich sagen. So, das kriegt man hier für, was muss man sagen?
50, glaube ich.
50 ist der Einstieg. 40 hier. 40 ist der Valuable T-Shirt.
Ah, ja.
Ja, da geht's schon los. Ist ganz cool. Also ist so mit Hashtag Open Science ganz oben, dann Bioinformatics Bio. Also ich werde da wahrscheinlich noch einsteigen. Ah, ja. Allerdings muss man sagen, die streben $25 an. Es sind noch 5 Tage über und wir sind bei 4.717 US-Dollar. Ich kenne das Prinzip bei dieser Plattform nicht genau. Muss man alles oder nichts machen oder wie ist das?
Steht das unter dem Jetzt-Unterstützen-Button. Das ist ein flexibler Zielbetrag. Das heißt also, alles, was zusammenkommt, kriegt diese Kampagne.
Ah, tatsächlich. Sehr gut. Gut, dann kaufe ich mir bald noch ein T-Shirt.
Ja, das sieht auf jeden Fall aus, als würde man es sehr gut irgendwo auftragen können.
Ja, ja, supi. Ja, da steige ich bald mal ein. Na gut, klitzekleiner Hint. Dann, ich habe jetzt auch kürzlich was auf dem Preprint-Server geschickt. Ich werde da später mal drauf eingehen. Es gibt immer noch Zweifel, die sagen, oh, also besonders jetzt in den Biowissenschaften. Ich spreche immer aus meiner Perspektive als Biowissenschaftler. Mathematik und Physik haben wir schon geklärt. Da ist das gang und gäbe. Aber in den Biowissenschaften ist das noch nicht so üblich, Sachen, also im Sinne von Manuskripten, auf Preprint-Servern zu veröffentlichen. Und da fragt man sich immer, warum. Und das Blog Homologous, auch wieder aus den Biowissenschaften, hat da mal ein paar Sachen zusammengetragen und ein paar Argumente zusammengetragen, beziehungsweise Argumente dagegen und wie man diese widerlegen kann, und hat dann auch gleichzeitig noch in den Kommentaren oder gebeten, in Kommentaren noch Paper vorzuweisen oder zu verlinken, die da zu finden sind, und vor allen Dingen von wichtigen Leuten, die das machen. Und ich habe da auch mal einen zum Besten gegeben vom jetzt wird es sehr speziell. Also in der Transkriptionsanalyse von RNA-Seq-Daten hat sich dieses Tool DE-Seq relativ stark durchgesetzt vom Wolfgang Huber oder von der Gruppe von Wolfgang Huber vom IMBL. Und da haben sie jetzt die neue Version publiziert oder auch nicht publiziert. Die haben das Manuskript auf BioArchive abgelegt und das finde ich schon ganz cool. Und da gibt es auch andere Leute, die sozusagen hochrangige Wissenschaftler, die ihre Manuskripte auf einen solchen Preprint-Server ablegen. Das heißt, man ist jetzt nicht der kleine, seltsame Nerd, der hier versucht, die Welt zu verändern, sondern es gibt viele gestandene Leute, die das auch schon vorantreiben, und man ist da nicht alleine. Das ist, denke ich, eine wichtige Argumentationshilfe, wenn man das selber so betreiben möchte. Ja, wenn wir schon dabei sind, ja, wie schon gesagt, ich habe es auch gemacht. Ich habe jetzt kürzlich ein Manuskript von einem Tool, was ich geschrieben habe, jetzt endlich mal fertiggestellt und habe das auch auf BioArchive drauf, entsprechend über zu BioArchive geschickt. Fand ich auch sehr vom Workflow sehr schön, hat alles gut funktioniert. Ich musste auch erst relativ viel Überzeugungsarbeit leisten, dass ich das machen durfte. Es wurde dann im Nachhinein aber auch geschätzt. Mal gucken, jetzt ist natürlich der Peer-Review-Prozess im Gange. Mal sehen, ob ich da grünes Licht bekomme bei dem Journal oder ob es dann doch mal woanders kommen müsste. Aber man kann zumindest jetzt schon mal nachlesen. Das finde ich eigentlich schon wirklich gutes Gefühl, muss ich sagen. Mhm. Ich kann sogar fast noch ein bisschen weiter ausholen. Das ist wieder so ein bisschen Self-Promotion hier. nein, also nicht ganz. Es geht nur darum, ich habe dieses Tool geschrieben. Ich hatte es am Anfang, hatte ich es RAPL genannt, also RAPL. RNA-Seq Analysis Pipeline. Und irgendwann, also ich habe dieses Tool vor 2011 habe ich es gestartet, also jetzt gute 3 Jahre her. Und irgendwann kam ein anderes Command-Line-Tool auf, was auch REPL hieß. Und da habe ich gedacht, vermaledeit, das war mein Name. Gut, habe ich gesagt, hänge ich noch ein T davor. The RNA Analysis Pipeline. TREPL. Mhm. So, jetzt kam kürzlich ein anderes Tool auch aus meiner Domäne. Das REPL war eine komplett andere Domäne, aber aus meiner Domäne jetzt auch so in dem Transcriptomics-Bereich, was TREP heißt. Mhm. Mist. Also sehr nah dran. Und jetzt habe ich mir Redemption dafür genommen. Und dadurch, dass ich das jetzt hier schon mal auf BioArchive geschmissen habe, finde ich, habe ich jetzt mal den Stamp für diesen Namen bekommen. Ich habe es auch auf GitHub getan, von daher ist es jetzt auch draußen. Ich habe auch eine Seite auf Python hosted, aber ich hoffe, ich habe mir da jetzt sozusagen den Fuß in die Tür gestellt und das ist jetzt mein Name. Also der Name für das Tool. Kann keiner mehr kommen und sich dazwischen stellen.
Okay.
Also kann man auch als Motivation sehen.
Wie hast du es jetzt genannt? Ah, Read, ich sehe schon.
Read, Redemption.
REA.
Genau, denn es ist sozusagen, das ist ein Read-Analyse-Tool. Also Reads, ich kann wieder ein bisschen ausholen, wenn man Sequenzen, wenn man Moleküle sequenziert in so einem Hochdurchsatz-Sequenzierer, dann nennt sich das ein Read und man analysiert mit diesem Tool Reads, deshalb heißt es Redemption, also wie die Erlösung, nur halt anders geschrieben.
Genau. Okay, und das ist in dem Paper erwähnt oder ist das Paper genau zur Entwicklung dieses Tools?
Genau. Ja, genau. Das ist einfach nur ein Paper, nur über dieses Tool.
Ah,
das ist sozusagen eine sogenannte Application Note.
Ja.
Jetzt weiß man wahrscheinlich auch schon, wo es hingeht. Das ist sozusagen ein ganz kurzes Paper, 2 Seiten, was einfach nur beschreibt, was macht das Tool, wofür kann man es brauchen, warum hat man es geschrieben, wo findet man das und mehr nicht.
Okay.
Das wurde in verschiedenen Projekten schon eingesetzt und deshalb fand ich es dringend notwendig, das jetzt mal so auch auf den Tisch zu legen, dass ich das da auch entsprechend noch besser einbinden kann in anderen Sachen.
Okay. Und das Paper dazu auf BioArchive, das hast du eingereicht und das wird jetzt irgendwie noch, geht das nochmal durch einen Begutachtungsprozess und wird dann publiziert?
Genau.
Oder ist es jetzt quasi schon publiziert und du kannst es jetzt schon anschauen auf BioArchive?
Nee, das ist sozusagen noch nicht publiziert, man kann es jetzt schon anschauen. Ja, das ist der Punkt, das ist jetzt, jetzt kann sozusagen jeder schon mal ran, kann sich das Ding durchlesen, während der Peer-Review-Prozess irgendwo läuft. Wenn das Ding abgelehnt wird, dann muss ich vielleicht ein bisschen umschreiben, ein bisschen anpassen und das an ein anderes Journal schicken. Aber in der Zeit kann jeder schon mal draufschauen auf diese rohe Version und das Tool nutzen sowieso, aber kann sich schon mal einen Eindruck machen. Man kann einen Eindruck gewinnen.
Okay, okay.
Man muss sagen, das ist halt ein Nachteil von dieser Sache, nicht jedes Journal unterstützt das. Bei dem, wo ich das eingereicht habe und bei vielen anderen, die sozusagen meine Backups sind, kann man das auch machen. Aber es gibt auch einige, wo das explizit nicht gewünscht wird. Auch wieder so aus dem Hause Elsevier und so.
Ah ja, verstehe.
Darum geht es sozusagen. Dieser Peer-Review-Prozess kann sich bei so einem Paper relativ schnell wahrscheinlich vonstatten gehen. Bei anderen Sachen kann sich das über Monate hinziehen und währenddessen könnten ja eigentlich Leute schon mal die Sache lesen, meines Erachtens. Mhm. Und
ja, ist auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich dann umso konsequenter, wenn du sozusagen auch den Begutachtungsprozess, in welcher Form er auch immer stattfinden mag, dann schon mitverfolgen kannst. Und am konsequentesten wäre natürlich dann, wenn, falls so ein Paper dann überarbeitet werden muss, wenn das dann halt auch genau nachvollziehbar auf diesen auf diesen Repository stattfindet.
Könnte ich eigentlich mit dazu packen. Sag mal so, die Begutachtung findet ja nicht auf BioArchive statt. Ne? Das ist sozusagen, das läuft ja separat.
Ja.
Was ich machen könnte, ist die Kommentare der Reviewer vielleicht unten anhängen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Da gibt es jetzt keinen festen Workflow, aber das könnte ich theoretisch machen. Mal gucken, ob ich die Größe besitze. So, also man muss sagen, also für den, der das vielleicht noch nicht so kennt, so solche Reviewer, das kann einem ja schon ein bisschen aufs Gemüt schlagen, wenn man da sein Herzblut in sowas reingesteckt hat und dann irgendwie Leute einem das um die Ohren peitschen und sagen, hier, das ist Blödsinn, das ist Mumpitz oder hier gar nicht angedacht. Also ja, das kann einem schon nahe gehen, aber ich denke, ich kann da mich entsprechend lösen. Mal sehen, wie ich das mache. Ich will ja noch nicht so viel versprechen. Ich kann euch das mal so als Idee vielleicht anmerken, dass man sagt, okay, man könnte jetzt auch noch die so viel transparent liefern, dass man auch die Reviewer-Kommentare mit einbaut.
Ja. Wir können sogar eine schöne Überleitung zu unserem eigentlichen Kernthema stellen. Denn du hast das Paper nicht allein verfasst, sondern du hattest zwei Mitautorinnen und Autorinnen.
Genau.
Sind die auch von deiner Uni?
Die sind beide von meiner Uni.
Okay, genau. Aber dann haben wir es zumindest im regional zusammengefassten kleinen Kreis, denn da sind wir genau schon mittendrin. Genau. Was macht man denn oder wie arbeitet man denn am besten zusammen? Denn das, was wir heutzutage als zumindest in den Biowissenschaften, in den MINT-Fächern sozusagen, in den Naturwissenschaften sehen, ist, dass ein Großteil der Paper bei weitem nicht mehr einen Autor hat, sondern dass in der Regel Forschungsgruppen sind, die eine ganze Reihe von Autoren und Mitarbeitern haben.
Genau, also dieses frühere, wir denken vielleicht so an Newton oder sowas, an den einsamen Wissenschaftler, der sich in sein Kämmerlein zurückzieht und dann nach irgendwie Jahren heraustritt und dann seine genialen Ergüsse in die Welt gibt, das ist heutzutage selten, würde ich sagen, also definitiv die Minderheit. Heutzutage ist das ein hoch kollaborativer Prozess mit sehr vielen Playern und eben nicht nur in einem einzelnen Labor, sondern halt mit vielen Leuten zusammen. Das ist sozusagen jetzt mein Paper wirklich die Ausnahme. Bei allen anderen Projekten, wo ich wirklich draufsetze, dieses Tool wurde ja für verschiedene Projekte geschrieben, ist das wirklich so, man interagiert mit Leuten aus dem eigenen Institut, aus der Stadt, aus dem eigenen Land und natürlich auch international. Also ich habe hier auch andauernd irgendwelche Telefonate mit Leuten, die halt wo ganz anders sitzen und mit denen man sich kurzschließen muss. Das ist auch noch so ein Ding. Das soll heißen, Wissenschaft ist heutzutage hoch kollaborativ und deshalb haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über kollaboratives Arbeiten in der Wissenschaft.
Exakt.
Und vielleicht als Einführung ist eigentlich erstmal wichtig, was ist denn dieser wissenschaftliche Prozess eigentlich? Also welche Schritte finden da statt? Und wir haben das einfach mal so zusammengetragen, das kann man vielleicht auch anders unterteilen, das machen wir jetzt einfach mal in der von uns vorgeschlagenen Art und Weise und lassen es euch natürlich frei, das nochmal anders zu formulieren, aber grob ist das, denke ich, alles gleich. Wenn man ein Projekt anfängt, dann ist natürlich am Anfang erstmal die Überlegung, wie diese Studie designt sein soll. Also was will man eigentlich machen? Man hat vielleicht schon eine Hypothese an der Hand oder hat sie formuliert und will das dann letztendlich beantworten, bestätigen oder im schlimmsten Fall auch widerlegen. Macht dann die eigentlichen Versuche, also generiert eigentlich Daten. Wenn diese Daten dann vorhanden sind, prozessiert man die Daten, also ich als Bioinformatiker bin dann an der Stelle relativ stark natürlich mit eingebunden und diese Prozessierung beinhaltet natürlich auch so Sachen wie Visualisierung, wie auch in den Kontext bringen mit vorhandenen Daten. Dann muss man sagen, das kann natürlich jetzt auch wieder iterativ sein, man kann auch wieder zurückgehen zu dem Versuch und neue Daten generieren, also das kann jetzt mehrfach so vonstatten gehen. Auf jeden Fall kommt man dann letztendlich zu einer Anpassung der Hypothesen oder Bestätigung der eigenen Hypothesen und wenn man dann meint, man hat jetzt den Stein der Weisen oder zumindest einen kleinen Schritt getan in der Wissenschaft, dann schreibt man ein Manuskript. Dieses Manuskript, wenn es denn dann fertig ist, wird eingesandt und dem Peer Review unterzogen und am Ende wird dieses Manuskript dann publiziert und ist der breiten Masse hoffentlich, wenn man Open Access publiziert, zugänglich. Und das ist so grob der Überblick, an dem wir uns jetzt auch langhangeln wollen.
Genau, denn so ziemlich an jeder Stelle, vielleicht nicht direkt an jeder, aber ich glaube, zu grob jeder Stelle kann man sozusagen oder hat man so ein paar Tools an der Hand, die man zum Einsatz bringen kann. Jetzt nicht immer konkrete Werkzeuge, also Software, sondern vielleicht auch so eine grundsätzliche Herangehensweise. Und genau. wenn wir uns da den ersten Punkt, den du gerade genannt hast, anschauen, da sind wir ja beim Studiendesign und bei der Formulierung von ersten Hypothesen. Ich würde vielleicht fast schon noch ein Stückchen davor anfangen, nämlich bei der Ideensammlung.
Ja.
Also wie komme ich eigentlich drauf? Und
das würde ich da auch mit reinziehen, genau.
Das hatten wir gerade schon vorher. Du hattest kurz vorher hatten wir gesprochen über diese Plattform Thesius. sowas ist natürlich ein Weg. Ne? Also ich gucke mir an, was ist in anderen Bereichen oder in meinem Bereich von anderen Leuten schon an Forschung passiert. Und guck mir an, wie kann ich so eine grundsätzliche Idee, mit der ich aus mir herauskomme, also mit einem Thema, was mich interessiert, was ich mir vorstellen könnte zu untersuchen, kann ich dann anfangen, die Literatur, die bestehende Literatur, ob es jetzt immer Doktorarbeiten sind oder Masterarbeiten oder ob ich Monografien durchwälze, ob ich in die Bibliotheken gehe oder mir Open Access Journale in dem Themenbereich durchsehe oder auch Closed Access Journale. Also Literaturstudio ist ja sozusagen das, wo ich dann anfange, meine Idee mal auf das erste Mal auf den Prüfstein zu stellen und mal links und rechts die groben Ecken wegzunehmen. Und da fand ich die Herangehensweise von dem Benedikt Fächer. Das wird einigen Leuten, denke ich, was sagen. Der ist Doktorand am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und forscht zum Thema Open Science. Benedikt, wenn ich jetzt irgendwas grob fahrlässig falsch mache, Entschuldigung, dann berichtige mich bitte. Und der hat vor einem Jahr, glaube ich, in einem Blogbeitrag auf dem Institutsblog mal darum gebeten, dass Leute Stellung nehmen zu seiner Idee, der Herangehensweise, wie er sein Dissertationsthema aufsetzen könnte. Und im Prinzip hat er das so gemacht, er hat einfach den Blogbeitrag geschrieben, hat kurz beschrieben, was er eigentlich machen möchte und hat so ein Stückchen weit Ideen in den Raum geworfen, in welche Richtung er anfangen würde loszulaufen oder loszuschauen und hat darum gebeten, über Kommentare und E-Mails einfach ihm so ein bisschen Feedback darauf zu geben und hat das Feedback gesammelt und nicht nur für sich verwendet, sondern hat das wiederum öffentlich zugänglich gemacht. Und das ist dieses Blog-Prinzip, finde ich also an dem sehr, sehr frühen Stadium durchaus überlegenswert. Natürlich muss man da jetzt vielleicht ankommen, unterscheiden, also auch auf den Fachbereich, weiß nicht, in der Biologie oder in der Physik würde man das vielleicht nicht machen, weil man vielleicht ein Stückchen weit auch da das nicht gleich an die Öffentlichkeit tragen will. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich denke, gerade auch im sozialwissenschaftlichen Bereich könnte das durchaus eine Herangehensweise sein, die auch lohnend sein kann.
Ja, da gibt es jetzt sozusagen keine festen Tools, aber das wäre definitiv mal eine Herangehensweise, mal in die weite Welt rein zu schreien und zu fragen, was bräuchte man denn eigentlich? Ja?
Genau. Und dann fiel mir noch was ein, und zwar hatten wir in der letzten Folge über das Open Science Framework geredet. Und ich habe das jetzt mal ausprobiert und habe mal in ein Projekt, noch nicht public, aber privat draufgeschoben. Und da funktioniert das auch, dass du sozusagen Hypothesen formulierst und dein Studiendesign mal so grundsätzlich festlegst und dann aber nachvollziehbar und in Versionen sozusagen daran arbeiten kannst und die Hypothesen reformulierst, sie ein bisschen zuspitzt, sie vielleicht teilst, sie vielleicht zusammenführst und das Studiendesign entsprechend anpasst, immer mit dem Vorteil, dass du es selber nachvollziehen kannst und auch wieder Schritte zurückgehen kannst, weil diese Versionierung dahinter liegt. Und das fand ich zum Beispiel ein Aspekt vom Open Science Framework, der mir durchaus ganz gut geholfen hat, weil wenn du das in einem Word-Dokument machst, weißt du halt genau nicht mehr so richtig, was dich jetzt dazu bewegt hat und welche Änderungen du an welcher Stelle zu welcher Zeit gemacht hast.
Nee, das klingt absolut sinnvoll. Also mir war gar nicht bewusst, dass auch dieser Teil damit mittlerweile implementiert ist. Das ist eigentlich wirklich, das ist fast ein wichtiger Selling Point, den man fast nochmal angehen müsste. Das könnte, also ich habe gerade ein paar Ideen, wo man das mal testen könnte, ja.
Also ich fand das sehr, sehr, sehr nett und werde da auch nochmal ein bisschen weiter Erfahrungen mitsammeln, weil ich jetzt einfach gedacht habe, okay, dann gucken wir mal, wie weit ich das jetzt treiben kann, ohne dass ich in einen Zustand gerate, dass ich mich mehr mit dem Tool auseinandersetze, als ich mich mit dem Inhalt meines Vorhabens auseinandersetze. Und da kann ich durchaus mal dann, wenn es hierher passt, an der einen oder anderen Stelle mal berichten.
Das finde ich sehr interessant.
Ja. Ich hatte jetzt auch nochmal gefragt, weil es mich einfach interessiert hatte, die Jungs von, vom Open Science Framework über Twitter angepingt.
Ich habe es gesehen, ja, genau.
Ob es denn mittlerweile so ein paar Zahlen gibt, ob sie eine grobe statistische Ahnung davon haben, wie viele Leute mittlerweile auf dem OSF arbeiten, aus welchen Fachbereichen die so kommen, wie viel Aktivität da ist, weil man kann sich natürlich die Public-Projekte, die öffentlich zugänglichen Projekte angucken und man kann die auch forken und kann die Datensätze und sowas benutzen, aber man hat nicht so richtig den Überblick, wie viel der Aktivität da jetzt eigentlich los ist. Mhm. Und leider gibt es die Zahlen noch nicht. Ich hoffe aber, dass die irgendwann mal an den Punkt kommen, so ein Stückchen wie PeerJ, die ja auch im eigenen Blog sehr aktiv ihre eigene Entwicklung begleitet haben und da immer mal wieder berichtet haben, so und so viel Paper, so und so viel Autoren sind jetzt drauf, hier und da müssen wir ein bisschen nachziehen, weil da haben wir festgestellt, dass das noch nicht so gut klappt. Sowas würde ich mir auch vom Open Science Framework wünschen, also so ein Stückchen mal die eigene Offenheit.
Ja, klingt auf jeden Fall, dass man auch mal sieht, wo, ja, in welcher Gesellschaft man sich da befindet schon.
Ja,
das ist ein guter Punkt. Ja, aber es ist, das mit der Hypothesenformulierung war mir nicht bewusst und das macht es wirklich interessant. Also ich habe mir das auch mal ganz kurz angeschaut und für mich als, wie soll ich das sagen, als Comment-Line-Junkie ist das immer noch so, bin ich immer noch überlegen, wie ich das integrieren könnte. Und das wäre irgendwie, das habe ich noch nicht gesehen. Aber dennoch, also für mich wäre es momentan noch mehr Aufwand, das zumindest meine Daten sowas damit reinzupacken.
Ja.
Aber wenn man schon Hypothesen formulieren kann und da auch Pro und Contra und sowas einfließen lassen könnte, das würde die Sache interessant machen.
Ja.
Ich warte immer noch auf ein Tool, was das alles irgendwie integriert, aber ich habe auch selber keine Idee dazu, wie man das entsprechend gut machen könnte.
Also wird natürlich dann besonders interessant, wenn du sozusagen die Hypothesen auch mit konkreten Datensätzen verknüpfen kannst. Ne?
Ja.
Also wenn du sagen kannst, die Hypothese beweise ich jetzt genau an dem Ausschnitt der Datensätze und andersrum, welcher Ausschnitt deiner erhobenen Daten sozusagen welche Hypothese auch stützen kann. Das fände ich nochmal so eine Meta-Information, die zumindest interessant, wenn nicht vielleicht sogar nützlich wäre.
Ja, da würde ich jetzt fast noch diesen Punkt aufführen, den wir fast eigentlich für später geplanten für die Hypothesenanpassung. Und zwar, es gibt dieses, das generelle Prinzip heißt Argument Maps. Das heißt, man hat, sagen wir mal, das ist auch ein Netzwerk, in dem man, sagen wir mal, im Kern hat man eine Hypothese und dann kann man Argumente, die dafür sprechen und dagegen sprechen, verlinken sozusagen, kann allerdings auch diese Argumente, diese Statements auch wieder durch andere Sachen befeuern oder also widerlegen oder bestärken. Und da gibt es dieses Tool ArguNet, das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, als ich das in Erinnerung hatte. Und das ist auch nur eine Implementierung, wo man das machen kann. Und ich weiß nicht, warum sich das nicht durchgesetzt hat oder warum das nicht verbreitet ist. Eigentlich müsste jedes Paper sowas haben. Hier sind unsere Argumente und dann eigentlich fast noch diese Cloud drumherum mit Literatur, die das unterstützt oder wo man Sachen widerspricht, die anders publiziert sind. Und da könnte eigentlich so dieses ganze Wissen irgendwie so als Baum wachsen. Vielleicht sehe ich das auch zu idealistisch, wie so häufig, aber das wäre eine tolle Formalisierung von solchen Sachen. Und vielleicht könnte man sowas auch in das Open Science Framework mit einbauen oder so. Ich will da auch noch mal ein bisschen rumexperimentieren, aber da fehlt mir noch ein bisschen die Zeit und die Muße. Mhm. Aber ich denke, das wäre eigentlich super interessant, um auch komplexere Zusammenhänge dann zusammenzuführen und zu visualisieren und zu formalisieren in einem Schritt.
Ich könnte mir fast vorstellen, dass dir der Einstieg ins OSF beispielsweise auch sehr viel leichter fallen würde, weil du diese GitHub-Denke auch sehr viel stärker schon gewöhnt bist.
Das kann sehr gut sein, dieses Forken, Merchen, alle solche Späße da.
Genau, dieses Committen und sozusagen auch von den einzelnen Bereichen miteinander Beziehungen zu bilden und sowas. Wer da so ein bisschen versierter hat, dem fällt das der Einstieg da, glaube ich, sehr viel leichter. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Tool und das will ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter zum Einsatz bringen. Es macht zumindest Spaß, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen.
Genau. Okay, also das war jetzt der Punkt Studiendesign, Hypothesenformulierung, Ideensammlung, wo wir jetzt dieses Open Science Framework genannt haben, aber letztendlich zieht sich das durch alles durch, dieses Open Science Framework, muss man sagen, durch fast alles. Genau. Ne? Das ist ein relativ umfassendes Tool und das ist auch die Idee der ganzen Sache, dass man diesen ganzen Prozess darin abbilden kann, aber ich denke, man kann es noch nicht so ganz, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Wir werden das vielleicht an den Stellen, wo es noch hakt, vielleicht sogar diskutieren können. Ja. Gehen wir vielleicht mal auf den Versuch und die Datengenerierung. Und da sollte man vielleicht mal einfach kurz sagen, wie sowas abläuft. Also die Leute machen ihre Versuche, aber müssen das auch irgendwie dokumentieren. Und da gibt es halt diese Einrichtung des sogenannten Laborjournals, Lab Notebook. Das soll heißen, man macht einen Versuch, man schreibt kurz auf, warum man das gemacht hat, was man gemacht hat und was dabei herauskam. Und der Biologe, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwelche Proteine aufgereinigt hat, dass ein Gel davon gefahren hat, macht dann einen Scan oder eine Kopie davon, klebt er sich dann rein, malt vielleicht noch dazu, was jetzt was ist und schreibt auch kurz dazu, was das vielleicht bedeutet. Und das ist ganz wichtig und das ist auch, diese Laborjournale müssen auch ganz lange aufgehoben werden. Deshalb müsste man auch hier bei dem Stammzellen-Ding müsste man eigentlich auch genauso zurückgehen können. Anscheinend kann man es nicht wirklich. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind diese Laborjournale essentiell, um den Forschungsprozess zu dokumentieren. Ist natürlich noch hauptsächlich paper-based, also noch papierbasiert und damit entsprechend träge, nicht kollaborativ zugänglich. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt auch kommerzielle Lösungen, wo man das rein digital macht, aber es gibt auch offene Ansätze und zum Beispiel gibt es Open Wetware. Open Wetware ist ein MediaWiki-basiertes System, also MediaWiki ist die Wiki-Engine, auf der auch Wikipedia läuft oder die aus dem Projekt sozusagen mit entstanden ist. Und Open Wetware ist allgemein so im Bio-Bereich ein bekannteres Wiki und die bieten auch Lab-Notebooks an, wo man halt sich anhand dieses Wikis dann seine Forschung dokumentieren kann in der Art. Das habe ich selber noch nicht getestet. Ich kenne Leute, die es mal probiert haben. Das ist, denke ich, ganz, ganz gar nicht schlecht. Es gibt auch Leute, die ein normales Wiki genommen haben, also jetzt nicht extra dafür aufbereitet. Ich kenne auch Leute, die haben einen Blogpost oder eine Blog-Engine genommen und dann halt sozusagen wie Blogpost ihre Sachen gemacht. Da gibt es auch, jetzt fällt es mir nicht ein. Ein relativ bekanntes, die haben gesagt, okay, wir machen offene, ist eine chemische Gruppe in UK, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Die machen Malaria-Forschung beziehungsweise suchen nach Mitteln gegen Malaria. Na, jetzt komme ich nicht drauf. Ich werde es nochmal nachreichen. Mhm. Aber das ist nur so als ein Tool sozusagen. Ich kann theoretisch auch einen Blog nehmen, um solche Sachen zu dokumentieren. Mhm. Dennoch ist, denke ich, Open Science Framework hier der richtige Ansatz zu sagen, weil der Bedarf ist doch noch ein bisschen anders als bei einem normalen Blog oder bei einem normalen Wiki.
Ja, Wikiversity ist, glaube ich, auch sowas, was in die Richtung gehen kann. Das nutzen, ich glaube, der Daniel Mietchen nutzt das auch als sein Notebook sozusagen, als sein Lab-Notebook.
Okay.
Ein Stückchen weit zumindest.
Mhm. Ja, dann, wenn wir jetzt mal davon ausgegangen sind, wir haben unsere Versuche durchgeführt, wir haben sie auch ausreichend dokumentiert und haben jetzt ein Fundus an Daten, dann muss der prozessiert werden. Und nicht nur prozessiert, sondern auch visualisiert werden und natürlich auch mit anderen Daten in Zusammenhang gebracht werden. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und wenn man jetzt das bioinformatisch macht, dann muss man manchmal auch selber Tools entwickeln. Und da kommen wir jetzt natürlich zu unserem Klassiker. Git und andere verteilte Versionsverwaltungssysteme. Und vielleicht kann man an der Stelle mal ein bisschen ausholen. Also Git ist nicht das erste Tool, das das gemacht hat. Diese Versionierungssysteme gehen zurück bis sehr viel weiter zurück. Das bekannteste war wahrscheinlich CVS. Concurrent Versioning System, was allerdings zentral war, das heißt, mit einem Server kann da seine Sachen committen. Committen heißt, ich habe hier eine Datei, sagen wir es mal so, ich mache eine Änderung und schicke dann diese Änderungen zu dem Server, der dann sich sozusagen diese Version merkt. Man kann dann innerhalb dieser verschiedenen Versionen zurückgehen, kann Sachen vergleichen, kann auch parallele Versionen fahren, was bei CVS nicht sehr schön war. Später kamen dann so Sachen wie Subversion, was ein bisschen moderneres System war, aber auch hier wieder zentral. Man hat einen Server und man muss sozusagen an diesen Server diese Sachen committen. Und die Entwicklung von Linux hat sich irgendwann, also von dem Linux-Kernel, hat sich irgendwann auf, wie heißt denn das? BitLocker. Ist das BitLocker, glaube ich? Auf jeden Fall ein kommerzielles. Nee, Bitbucket ist später gekommen. Bitbucket ist später. Das ist, muss man nachschauen. Auf jeden Fall ein kommerzielles. Nee, es ist nicht BitLocker. Wie auch immer, ich schaue nochmal nach. Auf jeden Fall ein kommerzielles, verteiltes Versionsverwaltungssystem eingeschossen. Und irgendwann hat, glaube ich, einer reverse-engineert, was er nicht machen sollte. Auf jeden Fall gab es dann Streitereien und hat sich der Linus Torvalds selber hingesetzt und hat Git geschrieben. War allerdings nicht der einzige. Zu der Zeit wurden auch Mercurial geschrieben und Bazaar. Das sind auch entsprechend, also mit dem gleichen Paradigma der verteilten Versionierung. Und dieses Paradigma hat sich jetzt eigentlich in der Software-Development-Szene eigentlich entsprechend ausgebreitet. Und das ist einfach sehr elegant, weil man eben nicht einen zentralen Server hat, sondern jeder hat seinen eigenen kleinen Repositories. Das heißt, ich muss auch nicht online sein, sondern ich kann das hier lokal auf meinem Rechner committen. Und wenn ich das mit anderen Leuten austauschen möchte, habe ich Server dafür, wo dann auch solche Repositories sind und kann von anderen Leuten ihre Version in meine Version rein mergen. Ich kann sehr viel leichter parallele Versionen erzeugen, kann diese dann wieder ineinander mergen. Das ist auch relativ komplex. Also man kann sich da auch sehr gut in den Fuß schießen, muss man sagen. Aber das ist allgemein, bringt es sehr viel mehr Dynamik in diese ganze Sache. Und hat gleichzeitig auch eine, würde ich sagen, einen sozialen Impact. Man braucht jetzt nicht mehr dieses zentrale Repository, dieses eine Ding, diesen einen Zugang, sondern jeder, der Zugriff drauf hat, kann sich das kein Repository Clone, kann daran arbeiten, kann dann andere Leute fragen, ob sie es reinmergen. Und es gibt sozusagen keine zentrale Instanz mehr, die das regelt. Ja. Sozusagen, was ist der Linux-Kernel? Der Linux-Kernel ist letztendlich die Git-Version von Linus Torvalds. Aber theoretisch kann ich mir seine Version forken, kann Änderungen machen, kann ihm dann einen Pull-Request schicken, wobei das läuft über verschiedene Instanzen, da gibt es dann wieder soziale Regelungen, wie auch immer, aber es macht die ganze Sache einfach breiter zugänglich und ist eine Art Demokratisierung.
Wer da ein bisschen mehr zu erfahren will, da gibt es sicherlich diverse Orte, wo man hingehen kann, aber unter anderem gibt es ein CRE 130 zu verteilten Versionskontrollsystem, der das sehr, sehr gut mal aufbereitet und in ausführlicher Länge behandelt.
Genau.
Und ich glaube, das, was du meintest, war BitKeeper, oder?
BitKeeper, danke schön. Ja. Danke, danke.
Genau, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannendes Konzept und auch durchaus tauglich und sehr nachvollziehbar für Leute, die jetzt nicht aus der Programmierer-Richtung kommen. Also ich habe da auf GitHub findet man auch diverse Projekte, die mit Software gar nichts zu tun haben.
Genau.
Da geht es darum, Texte zu schreiben. Da geht es darum, miteinander und mit verteilt an beispielsweise einem Textdokument zu arbeiten, wie zum Beispiel Übersetzungen von Texten. Also ich glaube, die Open Knowledge Foundation hat GitHub auch schon genutzt, um Übersetzungen für Versionstexte und sowas zu machen. Das ist also wirklich ein spannendes Tool, was man ganz vielseitig auch einsetzen kann.
Vielleicht sollte man mal ganz kurz nochmal erklären, also Git ist sozusagen das eigentliche Kontrollversionssystem, genau. Und dann gibt es Plattformen, die diese Repositories, die dabei entstehen, die man mit anderen Leuten teilen möchte, hostet. Also eine ist GitHub, ja. Und ein anderer ist zum Beispiel Bitbucket. Es gibt noch andere, aber das sind sozusagen die großen, nur um diese Trennung zu sehen, was ist das eigentliche Tool, also Git oder halt Bazaar oder Mercurial und diese Plattform, auf der man das teilen kann.
Ja.
Und das ist sehr weit verbreitet. Ich habe zum Beispiel auch mein Paper, wobei ich das jetzt hier alleine geschrieben habe, mehr oder minder, das, von dem ich vorhin sprach, mein Tool, das habe ich auch wieder in LaTeX geschrieben und mit Git versioniert. Das tat mir sehr richtig gut. Sonst bin ich halt immer auf irgendwelchen Projekten, muss mit Word schreiben, wir kommen später noch zu solchen Sachen, und konnte dann wieder mit Git und LaTeX arbeiten. Das war die hellste Freude für mich. Ich habe auch mal ein Paper mit anderen Leuten geschrieben. Das wird jetzt demnächst submitted. Das haben wir mit Markdown und Git geschrieben. Also Markdown ist eine Markup-Language, eine, wie ist das, Aufzeichnung, auf, wie heißt denn das? Wer heißt das auf Deutsch?
Auszeichnung.
Eine Markup Language. Auszeichnungssprache, genau. Genau, Auszeichnungssprache. Und haben Git und Markdown genutzt, um das zu machen. Das geht auch. Das war dann auch wirklich kollaborativ.
Ja, das, da kann man schön, schön mitarbeiten. Finde ich auch sehr, sehr gut.
Genau. Also letztendlich alles, was irgendwie eine Textdatei ist, eine Plaintext-Datei, sollte man sagen. Also ein Word-Dokument lässt sich damit zum Beispiel nicht so gut machen, aber zum Beispiel bei Grafiken SVG, wenn wer sich damit auskennt, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, selbst wenn man grafische Sachen bearbeitet.
Selbst mit Word, aber können wir gleich nochmal ausführlicher zu kommen, selbst ja, mit Word genau, kann man solche Dinge mittlerweile nutzen und Word in Markdown ausgeben und ähnliches. Oh, da nutzt man dann einfach noch ein Zwischentool. Ich glaube, Pandoc ist da eins der.
Ja, Pandoc ist der große Konverter.
Genau.
Ja.
Mhm. Also selbst das geht mit ein bisschen Workarounds. Aber eigentlich, warum sollte man Word nutzen, wenn man mit Plaintext und dann mit Markdown einfach sehr viel schöner arbeiten kann?
Genau.
Das stimmt schon.
Genau. Ja, es gibt auch Tools, mit denen man kollaborativ visualisieren kann. Plotly ist uns da über den Weg gelaufen. Habe ich jetzt selber noch nichts mit gemacht, aber sei hier einfach mal genannt. Vielleicht kann da jemand was zu sagen. Es soll einfach nur darum gehen, auch die Visualisierung, die Datenprozessierung und auch die Tool-Generierung kann kollaborativ vonstatten gehen. Man kann natürlich auch sagen, auch die, sagen wir so, wenn ich jetzt Daten habe und die manuell irgendwie jetzt noch, also nicht aufhübschen im Sinne von fälschen, aber aufhübschen oder bearbeiten im Sinne von annotieren manuell oder sowas, auch das kann man theoretisch auf GitHub machen. Da würde man, wenn man möchte, kann man das auch in Excel oder LibreOffice machen und dann eine CSV-Datei, Comma Separated Values, so, eine CSV-Datei exportieren. Und das dann auch wieder teilen. Also da bestehen auch verschiedenste Möglichkeiten. Auch wieder hier das Konzept GitHub für die Daten per se zu nutzen.
Ja.
Gut, und dann hofft man ja aus diesem ganzen Prozess neue Hypothesen zu formulieren. Da sind wir eigentlich wieder oben. Das heißt, man könnte wieder das im Open Science Framework oder in ArgueNet entsprechend formulieren, um die Hypothesen anzupassen. Und dann kommt man hoffentlich auch schon bald zum Manuskript schreiben, was wir jetzt ja auch schon ein bisschen angerissen haben.
Ja, ich glaube, das kann jeder, der mal zumindest studiert hat, da dürfte man es auf jeden Fall mal gehabt haben. Man muss Paper mit einer Arbeitsgruppe schreiben. Und dann fängt es an, wer schreibt was und wer fügt es zusammen und dann will man irgendwie auch nochmal vielleicht querlesen bei den anderen und dann vielleicht noch kommentieren und dann muss man Versionen hin und her schicken und dann will man, dann setzt man sich Samstagabend hin und kommentiert und schickt das sofort rum, aber die Idee hatten auch zwei andere, das heißt, dann hat man drei Objekte herumfliegen, die gleichermaßen Kommentare, neue Kommentare haben und jetzt muss einer hingehen und sagen, ich nehme erst das eine, fliege die Kommentare von allen anderen in das eine ein, und aber nur unter der Voraussetzung, dass sich sonst nichts geändert hat, und es ist einfach ein unfassbarer, nerviger Aufwand, den man da hat.
Ja, also man kann sich auch am Wochenende hinsetzen und mit dem Hammer auf die Hand hauen. Das ist ähnlich lustig.
Genau.
Es ist vielleicht durch Sachen wie Dropbox oder halt andere Austauschplattformen etwas besser geworden. Also früher, ist leider immer noch so, werden dann diese riesen Word-Dateien mit all diesen Figures durch die Gegend geschoben. Und dann hat der eine dann doch noch eine andere Versionierungsart und schreibt halt nicht nur die Versionierung, sondern auch noch irgendwie noch einen Punkt 3 dahinter. Es ist Chaos. Und so, wenn man da irgendwie mehrere Leute hat, hat halt jeder seine eigene Meinung, wie das am besten zu machen ist. Es ist ein Graus und es ist eigentlich erstaunlich, dass das in der Wissenschaft so lange so schlecht betrieben wurde.
Genau.
Es ist wirklich unfassbar.
Und selbst wenn man Konventionen gefunden hat innerhalb der eigenen Arbeitsgruppe, wie man Dateien ablegt, wie man Dateien benennt, wie man Versionierung von Dokumenten herstellen kann und vielleicht sie an einen Platz auch legt, wo alle zeitgleich drauf zugreifen können, spätestens an dem Punkt, dass alle zeitgleich daran arbeiten wollen, ist man bisher gescheitert.
Ist das
Ende? Und da gibt es in der Tat mittlerweile nicht wenig Abhilfe.
Genau. Mhm. wir können jetzt einfach mal Tools nehmen, die allgemein zur generellen Textbearbeitung genutzt werden können. Das eine sei Git. So ist Git. Also ich kann theoretisch, wenn ich Leute habe, die nerdy genug sind, kann ich mich an einen Plaintext oder einen LaTeX-File ransetzen und kann das mit Git versionieren. Das ist vielleicht jetzt mal für Fortgeschrittene. Aber ich denke, jeder hat schon mal einen Google Doc bearbeitet und gesehen, das kann man auch nett parallel machen. Machen wir auch gerade bei so.
Genau.
Um hier ein bisschen Transparenz zu schaffen. Also wir haben hier eingeteiltes Google Doc, ein Dokument und arbeiten daran. Das ist eine Methode. Es gibt auch noch andere Sachen wie Etherpad, sozusagen jetzt hier mal die Open-Source-Lösung für solche Sachen. Man kann das auch im Wiki machen, wobei das, würde ich fast sagen, da kann man sich auch in den Fuß schießen, wenn man nicht jetzt mit Unterabschnitten arbeitet, genau. Dass Leute parallel daran arbeiten. Da ist eigentlich diese neuere Version, also neuere Varianten wie Etherpad, Google Docs, sind wahrscheinlich geeigneter, muss man sagen. Genau. Hat allerdings den Nachteil, dass bestimmte Sachen oder ich kann das ganz konkret sagen, Referenzen nicht wirklich bedacht sind. Bei Wikis ist das sogar fast besser, aber Google Docs und Etherpad, die sind nicht in der Lage, Referenzen gut zu handeln. Man muss auch sagen, viele normale Office-Programme sind auch nicht wirklich in der Lage dazu. Also es ist auch ein anderer Graus, sich dazu zu zerschießen. Ich weiß auch nicht, warum man da von LaTeX und BibTeX eigentlich weggekommen ist, aber gut, weil es einfacher zu nutzen ist natürlich. Aber soll heißen, mit diesen normalen Tools wie Google Docs oder Etherpad hat man letztendlich später das Problem, dass man die Referenzen nicht so gut verwalten kann. Da gibt es auch hier wieder Workarounds in den Biowissenschaften, könnte man einfach die PubMed-IDs nutzen zum Beispiel und dann eintragen und dann beim finalen Dokument, aber was heißt schon final, kann man dann das entsprechend einarbeiten. Es gibt allerdings da Lücken, so soll heißen, das ist noch nicht perfekt mit diesen Tools. Ja, es gibt allerdings jetzt auch Abhilfe für den Wissenschaftler, der sich gequält nach Lösungen umschaut. Und da haben wir jetzt einige zusammengetragen. Ich muss sagen, ich habe keines wirklich getestet. Die klingen alle sehr interessant, aber ich habe es noch nicht komplett angeschaut. Hast du irgendwas von denen eigentlich mal durchgeschaut oder wie sieht es bei dir
aus? Ja, so ein paar habe ich ausprobiert. Mhm. Ich hab ja genau das im Rahmen dessen, was ich da gerade auf dem Open Science Framework mache, also ich habe jetzt halt nach etlichen Jahren meines Studiums beschlossen, dann doch irgendwie mal noch fertig zu machen und nicht nur den Beruf im Kopf zu haben, sondern das nebenbei geführte Studium jetzt auch mal zum Ende zu bringen und bin halt genau jetzt an dem Punkt, mal die Magisterarbeit anzustoßen. Und habe im Vorlauf dazu mich halt genau an vielen Fronten erkundigt. Wie schreibe ich sie? Darf ich sie überhaupt öffentlich schreiben? Das wäre natürlich mein Wunsch, wenn ich schon Open Science oder Open Access behandle, dann auch unter den gleichen Bedingungen diese Arbeit zu verfassen. Da hat man mir so ein Stückchen weit an der Uni abgeraten, weil man dafür noch kein, getestetes Verfahren hat und man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll und wie man dann die Ideenfindung und die Formulierungsfindung und sowas bewerten soll, weil man kann ja nicht garantieren, dass das auch alles aus meiner Feder kommt. Um mir da nicht unnötig Steine in den Weg zu legen, habe ich dann gedacht, okay, dann schreib halt closed und veröffentliche es danach, das fertige Ergebnis. Ist schade, aber vielleicht kann man es danach nochmal irgendwie öffentlich machen.
Die Welt ist noch nicht weit genug
dafür. Genau. Und im Rahmen dessen habe ich halt so ein paar Tools mir angeguckt und vielleicht noch ein kurzer Exkurs, den ich ganz am Anfang eigentlich machen sollte. Es ist erschreckend, wie viele oder andersrum, wie wenige Magister-, Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeiten sich mit dem Thema Open Science und Open Access befassen. Und noch viel erschreckender ist es, dass wenn sich welche damit befassen, dass sie oftmals nicht Open Access verfügbar sind. Also das ist bemerkenswert. Also du findest richtig kaum was und die du findest, sind bei weitem nicht alle frei verfügbar. Das ist lachhaft. Also es ist wirklich, Da kam ich jetzt irgendwie die ganze Woche drüber nicht zurecht. Das haben wir nur mal eingeschoben. Und jedenfalls habe ich mir so ein paar Tools angeguckt, wie ich das machen kann, und bin jetzt letztendlich beim Open Science Framework gelandet, weil ich da auch mit Markdown arbeiten kann, das ganze Thema Referenzen halt ganz gut ist. Ich kann halt BibTeX und sowas mit eingliedern.
Darf ich da ein bisschen nachfragen? Das interessiert mich jetzt schon. Wie machen die denn das genau? Wie läuft das da? Kannst du da DOIs reinschmeißen? Was kannst du da reinschmeißen? Und wie läuft das da? Da hast du mich jetzt heiß
gemacht. Ich habe es noch nicht getan, aber insofern weiß ich nicht ganz genau, was du jetzt genau klicken musst, um es da reinzuschmeißen. Mhm. Aber ich glaube, du kannst du kannst sozusagen, wie heißt denn dieses Tool, was ich, BibDesk heißt das, glaube ich. Da kannst du sagen, gib mir das mal in einem bestimmten Format und kannst das genau über Markdown da reinschmeißen. Aber ausprobiert habe ich es auch noch nicht. Es klang jedenfalls gut. Und im Rahmen dessen bin ich unter anderem auch auf so Vorlagen gestoßen, die genau dafür gemacht sind, so für Scientific Thesis zu schreiben. Und eine verlinken wir mal. Die gibt es nämlich auf GitHub. Das nennt sich Open Science Thesis Repository. Und da hat jemand mal genau so ein Rohtemplate sozusagen für eine wissenschaftliche Arbeit abgelegt, was man sich einfach forken kann und dann nutzen kann. Finde ich super. Und in dem Rahmen habe ich dann halt auch so ein paar von diesen Tools, die zum kollaborativen Schreiben da sind, einfach mal ausprobiert, weil ich zumindest Teile meiner Arbeit, die ich verfasse, gern einzelnen Leuten mal vorlegen würde und sie dann auch gern zum Kommentieren und Verbessern einladen würde an der Stelle. Und da habe ich jetzt halt so ein, zwei von diesen Tools mal ausprobiert.
Die sind, es ist eine ganz schöne Stange. Wir werden da vielleicht später nochmal zu sagen, was Open Source ist und was nicht. Ne? Ich habe da auch den Überblick verloren. Der erste, dieser Fides Writer, der ist meines Erachtens Open Source, wenn ich mich da recht entsinne.
Ja, ich glaube, der ist aus diesem Open Journal System entstanden, genau. Oder im Umfeld dessen entstanden. Ich weiß gar nicht genau, ob der selbst richtig Open Source ist.
Ich dachte eigentlich schon, aber vielleicht irre ich mich da auch. Denn ich habe eigentlich auch mal nach Sachen geschaut, die ich selber hosten kann. Und ich glaube, der Fides Writer gehörte dazu. Aber bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Reichen wir nochmal nach, beziehungsweise wir machen nach der Liste, machen wir nochmal eine kleine Annotierung und sagen Open Source oder nicht.
Ach ja, genau. Ist sowohl in der letzten stabilen Version auf SourceForge erhältlich und in der letzten Development-Version bei GitHub.
Gut, okay, klasse.
Genau, also Fides Writer ist halt genau so ein Tool, um kollaborativ an einem Textdokument zu schreiben.
Genau. Dann hast du hier Penflip noch gefunden. Den hatte ich noch gar nicht auf dem Radar, oder das kenne ich überhaupt nicht.
Habe ich auch keine Erfahrung selber mit.
Okay.
Den habe ich genau nicht ausprobiert. Ist aber genau so ein Distraction-free, also ablenkungsfrei, so ein ganz mit so einem ganz minimalistischen Theme. So ein Dokumentenschreibtool, was auch Markdown unterstützt und ziemlich übersichtlich ist und anscheinend auch sehr performant ist.
Okay.
Aber habe ich noch nicht so genau ausprobiert. Was diese Tools, glaube ich, alle mitbringen, explizit bei Penflip habe ich es mir zumindest mal angeguckt und mal genau reingelesen, ist halt so ein Versionierungssystem. Und so eine Revisionshistorie.
Okay, dann hast du noch Wikidocs. Das geht auch so in die Richtung. Ne? Das ist aber auch eher allgemein, ne? Oder ist das wissenschaftsspezifisch?
Gute Frage.
ich, glaube, das ist auch mehr allgemein. Wir haben aber einige Liste, die ziemlich klar wissenschaftlich orientiert sind. Das eine ist das Authoria. Die schreiben auch ganz klar Write Science Together. Und das ist, glaube ich, LaTeX-basiert auch wieder. Ne?
Genau. Also es gibt dann, ja. Es gibt mehrere dieser Tools, die, die LaTeX können. Also LaTeX ist ja sozusagen auch so eine Ausschreibungssprache, die vor allen Dingen dazu benutzt wird, um eine feste Formatierung hinzubekommen. Also um das Bild, was man letztendlich im Dokument haben möchte, wirklich in allen Einzelheiten beeinflussen zu können von der Formatierung her. Man kennt das ja bei Word. Du legst halt irgendwie ein Dokument an, fängst an loszuschreiben, machst dir überhaupt am Anfang in der Regel noch gar keine Gedanken, wie soll eigentlich meine Überschrift formatiert sein, wie soll meine Unterüberschrift, die dritte, vierte, fünfte, sechste Ebene der Unterüberschriften, was halt so in wissenschaftlichen Papern halt auch mal manchmal benutzt werden muss. Wie möchte ich gern meine Bildunterschriften formatieren, was brauche ich für einen linken Rand, für einen rechten Rand, wie verfahre ich mit Fußnoten, Referenzen und sonst was. Und spätestens, wenn man ein Dokument hat von 40, 50, 60, 100, vielleicht 200 oder noch mehr Seiten in einem Doc-File, ist das ein unglaublicher Wust, eine Wahnsinnsarbeit, da eine konsistente Formatierung beizubehalten. Und da muss man sich wirklich mitten auseinandersetzen. Und das ist wahnsinnig nervig. Und
früher lief das auch sehr unstabil.
Genau, es ist unstabil. Man kopiert aus irgendeinem anderen Format, aus irgendeinem anderen Format, aus irgendeinem anderen Dokument da was rein und dann zerschießt es dir die Formatierung und es ist einfach fürchterlich lästig. Und LaTeX ist halt da an der Stelle sehr, sehr fest und ein verlässliches
Tool. Solide, ja. Genau, solide und hat auch schon Jahrzehnte auf dem Buckel, hat natürlich eine steile Lernkurve, muss man zugeben. Das ist natürlich jetzt, auch wenn es da mittlerweile grafische Tools gibt, wie Lux und so, das ist dennoch sicher nicht ganz einfach, aber der Aufwand lohnt sich. Ich kann das jedem empfehlen, der in der Wissenschaft arbeitet, das wirklich mal sich vorzunehmen. Also ich mache auch meine Poster damit, ich mache auch meine Talks damit, muss ich sagen. Das ist... Und auch wenn man allgemein zum Beispiel automatisierte Reports schreiben möchte, die als PDF irgendwo rausfallen sollen, kann man das auch nutzen. Gut, mittlerweile hat man auch so andere Sachen wie Markdown, mit denen man vielleicht ähnlich Sachen machen kann. Aber gerade wenn man auch noch Formeln und sowas machen möchte, dann ist das eigentlich unumgänglich.
Genau, also wenn man mit Markdown und Formeln arbeiten möchte, dann braucht man meistens noch, wenn ich das jetzt richtig durchschaue, noch irgendwie eine zusätzliche Bibliothek, die einem dann die Formeln rendert, also dass man sie irgendwie in irgendeiner Formelsprache da reintut, MathML oder irgendwie sowas, und dann soll das Ergebnis ja die hübsche und richtig ausgeschriebene Formel sein. Das muss also irgendwie gerendert werden und da steckt schon ein bisschen mehr Aufwand dahinter dann.
Ja, ich glaube, dann gibt es noch zwei andere Tools, Write LaTeX und Share LaTeX, die auch entsprechend, der Name ist hier Programm, also LaTeX basiert sind.
Genau, Write LaTeX habe ich ausprobiert. Das war eigentlich ganz cool. Zu Share LaTeX hatte ich mal so ein paar Stimmen gehört, dass das jetzt nicht so richtig prall ist, aber dummerweise habe ich vergessen, was da das Argument war, und ich habe vorhin mal ganz schnell gesucht, das war irgendwo eine Diskussion, die ich mal auf app.net hatte. Vielleicht finde ich die noch, dann verlinke ich den Thread einfach nochmal. Write LaTeX habe ich jetzt mal ganz kurz ausprobiert mit einem Kollegen an der Arbeit. Und das funktionierte wirklich erstaunlich gut.
Okay, gut. Also wir sind auch gerne auf Feedback, bauen da gerne auf euer Feedback, wer damit gearbeitet hat und was Gutes oder was Schlechtes dazu sagen kann, immer her damit.
Absolut.
Das würde mich auch sehr interessieren.
Also gerade wenn ich die ausprobiere, solche Tools, dann ist das meistens, bin ich das meistens alleine oder mit einer weiteren Person. Spannend wäre natürlich mal so Erfahrungswerte, wenn man wirklich mit einem Team von 10 Leuten an so einem Dokument arbeitet, wie performant das ist, wie gut vielleicht auch entstehende Konflikte umgangen werden können. Genau. Das wäre irgendwie mal ganz spannend zu erfahren.
Mal an die Belastungsgrenze gehen.
Ja.
Also wer Etherpad zum Beispiel kennt, das läuft verdammt gut. Also das nutzt man ja auch so zum kollaborativen Dokumentieren von bei irgendwelchen Konferenzen und so. Aber das hat halt nicht diese ganze Formatierung dabei. Das ist halt relativ leicht gestrickt, das Etherpad. Währenddessen bei diesen Sachen wäre es mal sehr interessant zu sehen, ob die trotz ihrer schönen Formatierung da dann auch noch sozusagen dem Feuer standhalten können, wenn da 15 Leute dran pullen.
Ja, das wäre
ja. Und dann haben wir noch Sparkle Share.
Genau.
Das ist auch sowas
in der Sparkle Art. Sparkle Share ist in der Tat noch ein Stückchen was anderes. Und zwar ist das eine Versionierung, die du dir in der, die du dir gesynkt in der Dropbox einrichten kannst. Also es ist ein Versionierungstool, ist quasi ein Git für die Dropbox. Jetzt werden mich alle Programmierer wieder schlagen, aber egal. So verstehe ich es am besten, so kann ich es mir am besten selber erklären. Das heißt also, du installierst dir sozusagen diesen Sparkle Share Ordner in deiner Dropbox. Ich weiß gar nicht, ob das mit anderen Tools auch geht. Wahrscheinlich. Und hast damit eine Versionierungsumgebung. Und alles, was du dann da reintust, Dokumente, das können Bilder sein, das können Word-Files sein und ähnliches, die werden halt ganz normal synchronisiert. Die werden aber auch versioniert. Das heißt, du hast jederzeit die Möglichkeit, versionskontrollmäßig zurückzugehen in der Bearbeitungsiteration dieser Dokumente. Und du kannst es beispielsweise auch selber hosten. Also es muss gar nicht Dropbox unbedingt sein.
Okay, das ist doch gut, ja.
Und das ist irgendwie ganz, ganz nett. Ich habe jetzt das jetzt noch nicht lange in Verwendung, aber ich verwende es aktiv. Was ich halt noch nicht so ganz genau weiß, ist, wie der beispielsweise mit Konflikten umgeht. Den Fall konnte ich jetzt noch nicht faken. Irgendwie bin ich da an das Limit meiner Vorstellungskraft. Was muss ich jetzt machen, um künstlich einen Konflikt herzuführen? Manchmal kann man gar nicht so doof denken, wie es im richtigen Leben passiert. aber das probiere ich vielleicht nochmal.
Bei Git werden solche Konflikte auch anders gelöst. Ja, wär mal interessant zu sehen. Ja. Wenn man noch ganz Open Source sein möchte, ich habe es gesehen, auch leider nicht getestet. Wahrscheinlich kennen viele von euch OwnCloud. Das ist sozusagen eine Open Source Alternative zu Dropbox, die man sich halt selber auf dem eigenen Server installieren kann. Da gab es jetzt auch kürzlich einen Chaos Radio Express, kein Chaos Radio Express. Ein Chaos Radio Express gibt es nicht mehr, das heißt jetzt CRE. Ein klassisches Chaos Radio dazu. Ich kann jetzt nicht die Folge aus dem Ärmel schütteln, wir verlinken das. Da gab es etwas mit unter anderem auch zu diesem Thema und ich habe gesehen, es gibt auch ein Plugin für einen LaTeX-Editor. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wie gut das funktioniert, kann ich auch hier wieder nicht sagen. Wer das mal getestet hat, immer her mit solchen Sachen. Also ich werde mich da auch in nächster Zeit nochmal hinsetzen und mal ein paar Tools testen, die ich selber hosten kann. Das werde ich hier mal bei uns in der Uni auf dem Server installieren, was ich finde und mal konsequent durchtesten, denn ich habe keine Lust mehr auf diese Word-Sachen. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und ich habe jetzt sehr viel Rücklauf von den sozusagen, wie soll ich sagen, ich habe in den letzten 3 Jahren relativ viel gemacht. Ich sitze auf sehr vielen Projekten drauf und da fallen jetzt sozusagen die Paper jetzt langsam raus und ich will da den Leuten zumindest die Möglichkeit geben, dass man das mal probiert, nicht mit Word und per E-Mail oder per Dropbox die Sachen durch die Gegend zu schieben. Es geht einfach nicht. Ich denke, jeder Wissenschaftler kennt diesen Schmerz und es ist das Jahr 2014. Wir brauchen das nicht mehr.
Ja, wohl wahr.
Glaub. Ja, gut. Das war der Weltenschmerz und seine Beseitigung, auch genannt Manuskript erstellen, kollaborativ.
Genau.
Wir gehen weiter, wir erinnern uns, wir waren dabei, den wissenschaftlichen Workflow zu bearbeiten. Oder haben wir noch was? Nee, ne? Wir machen jetzt einfach weiter im Programm, genau. Das heißt, wir haben jetzt unser Paper zusammengeschrieben, wir haben jetzt die finale Version mit entsprechenden Referenzen drin und wir denken, jetzt können wir das Ganze an ein Journal schicken und wenn das bei diesem Journal ankommt, dann findet ja ein Peer Review statt. Wobei, das ist jetzt die klassische Ansichtsweise, dass es dort stattfindet. Denn wir haben das ja schon häufig diskutiert, Peer Review kann ja eigentlich auch danach stattfinden und dann auch kollaborativ eigentlich. Und da gibt es verschiedenste Optionen, wie das eben stattfinden kann, und da tut sich jetzt auch immer mehr auf. Und ganz frisch, weißt du, wann das kam? Das ist ein paar Tage erst her oder eine Woche?
Mitte März, glaube ich. 13., 14., sowas in dem Dreh.
Dann ist es doch schon länger. Okay, dann ist es doch schon länger her. Gut. Hat ResearchGate kundgetan, dass sie jetzt auch eine derartige Funktion anbieten, die sie Open Review nennen. Das heißt, mit einem Account kann man sich dort dann auch entsprechend als, ja, kann man sich dann auch zu Publikationen äußern. Ich habe das bisher noch nicht getan und noch nicht großartig angeschaut. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du das schon betrachtet?
Ich habe mal ganz kurz reingeguckt. Ja. Also ResearchGate ist ja ein ganz spannender Fall, finde ich. Das ist ja so, ich nenne es immer das Facebook für Wissenschaftler.
Das möchte es gerne sein.
Genau. Und die fahren ja durchaus ein paar ganz spannende Ansätze. Ich glaube, die bedienen sich da an den richtigen Ideen, ne? Also sie versuchen mit diesem Research, mit dem RG-Score oder wie sie es auch immer nennen, versuchen sie ja auch so einen Faktor zu finden innerhalb dieser Plattform, der so ein Stückchen so eine Art Impact-Faktor entspricht und so eine Art Reputation innerhalb der Plattform bedeutet. Also da wird dann sowas reingefühlt wie, hat so und so viele Paper hochgeladen, hat so und so viele Sachen in seinem Profil, aber auch ist sehr aktiv in der Beantwortung, in der Kommentierung und so weiter. Und das führt in diesen Faktor rein. Und jetzt sind sie mit diesem Open Review, wie sie es nennen, Konzept, haben sie wieder so ein Stückchen mal nach außen geguckt und mal abseits von Peer Review, von klassischen Peer Review Verfahren, was geschaut, was es dann noch so gibt. Und da haben wir ja sowas wie das Dynamic Peer Review, ich glaube Naboi und Filica und ich glaube auch Archive funktioniert nach so einem Dynamic Peer Review Prozess. Und dann gibt es halt auch so Anonymous Peer Review und dann gibt es das ganze Thema Open Review. Und diesen Open Review Ansatz hat ResearchGate jetzt genommen und es funktioniert so ein Stückchen weit, dass man sich freiwillig dafür anmeldet, man würde jetzt gern der Peer Reviewer eines Papers sein. Und was ich jetzt nicht weiß, ist, wie die Vergabe läuft. Also man sagt halt irgendwo, hier, das ist ein Paper, das würde ich gerne reviewen. Ich weiß nicht genau, wie ResearchGate das dann macht, wenn so und so viele Leute sich angemeldet haben, hört dann irgendwann auf und dann sagt es einfach, es gibt schon 8 Reviewer, du kannst dich nicht mehr anmelden, oder gibt es ein Auswahlverfahren, die vielleicht sogar auf diesem RG-Score beruhen, könnte ich mir vorstellen. Also dass die ohnehin sehr aktiv in der Plattform sind und so einen hohen Score haben, dann vielleicht auch bevorzugt werden, weiß ich nicht so genau. Und dann kann man das Ganze reviewen und kann halt zu diesem Paper sein Feedback zurückgeben. Und zwar öffentlich, sodass man also auch sowohl mit den Autoren dieses Papers in Kontakt tritt, als auch transparent die Community sozusagen sieht, wie die Kommunikation läuft und ich glaube auch, sich ein Stückchen weit einfallen kann. Und also der Ansatz ist nicht schlecht, glaube ich, muss man mal schauen, wie weit man da jetzt kommt.
Also ja, vielleicht können wir sogar, wenn wir bei bei ResearchGate sind, ich finde, by the way, die haben allgemein sehr gute Ansätze noch. Ich weiß, jetzt kommen wir ein bisschen ab von dem ursprünglichen Ding, aber ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, wie offen sie dabei sind. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Open Peer Review mache, ist das, unter welcher Lizenz ist das zum Beispiel?
Das ist eine gute Frage.
Ja. Ich generiere, glaube ich, wieder Content für die damit. Und das finde ich halt ein bisschen tricky. Das müsste man nochmal nachvollziehen oder nachschauen, wie genau die da rangehen. Und das ist auch bei anderen Sachen bei denen und auch bei diesem Score. Wir hatten noch, ich habe es eigentlich auf Twitter versprochen, ich werde es dieses Mal nicht mehr schaffen. Es gab diesen einen Artikel, der sagt, Open Science ist eigentlich totaler böser Neoliberalismus. Wir werden alle noch in Zahlen gegossen. Und hier dieser Faktor hier, der RG-Score, wäre auch wieder so etwas, was man ihnen vorhalten könnte. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie transparent die machen, wie der berechnet wird. Weißt du das?
Das hatten Sie mal erklärt, wenn ich mich recht erinnere.
Okay, wenn das nachvollziehbar ist, dann ist das, finde ich, okay. Wenn das wieder das ähnlich ist wie bei einem Impact Factor, der halt auch irgendwie nicht so reproduzierbar ist und nachvollziehbar ist, dann, also theoretisch schon, aber praktisch halt leider nicht, dann finde ich das kritisch. Ich muss auch sagen, ich mache auch einiges auf ResearchGate, ich pappe auch immer meine Sachen drauf. Ich hatte gerade gestern hatte ich wieder eine Anfrage von einem Paper, was nicht Open Access war, was ich dem dann zugeschickt habe und so. Ich finde das eigentlich eine gute Plattform und ich kenne auch viele Leute, die das aktiv betreiben und auch höheren Semesters schon sind und da ihre ganz stolz sind, dass sie dann auch ihre Uralt-Paper damit auch an den Mann bringen, muss man sagen. Ja, also irgendwelche Sachen, die in den 70er Jahren gedruckt wurden und wo man gar nicht mehr rankommt, die packen sie da hoch. Das ist wirklich toll zum Teilen. Dennoch hätte ich ein besseres Gefühl, wenn das, wie wir das mal diskutiert haben, eigentlich Teil des Forschungsbudgets, was als Infrastrukturinvestition getätigt wird, aber da diese Nische wurde jetzt einfach von jungen Unternehmen belegt, was ja auch richtig ist. Das ist ja auch ein Teil der Gesellschaft. Man muss halt immer schauen, begibt man sich jetzt wieder in ein neues Silo?
Ja.
Da habe ich halt immer Bedenken. Ja. Das ist deshalb.
Gibt es auch schon erste Stimmen? Es gibt sogar ein Paper auf Academia EDU von einem Professor aus Innsbruck, der sich halt diesen RG-Score mal angeguckt hat und in dem Paper zum Urteil kommt, dass der halt im Prinzip genauso gebiased ist, wie es ein Impact-Faktor ist.
Ja.
Ja. Verlinken wir auch mal mit, kann man sich mal angucken, ist auch auf Academia.edu frei erhältlich, wenn mich nicht alles täuscht.
Und auch wieder dieses Ding, können wir uns in eine Zahl pressen lassen? Kann Klar. ich meine wissenschaftliche Arbeit einfach durch einen einzigen Wert ausdrücken? Und das ist halt immer gefährlich und mir ist das fast unangenehm, aber auch wenn ich immer so gucke, oh, was ist mein Score, was ist der, der ist besser, warum ist er denn besser, versuchst das nachvollziehen und so. Also das kratzt so ein bisschen so am Ego oder sowas eine Art. Also das wollen die auch, das wollen die natürlich auch. Dann, dass man irgendwie noch mehr diskutiert und das halt in ihre Plattform reingibt. Dass ich generiere wieder Content für die.
Genau, das ist das Klassische. Und an der Stelle sind sie wirklich Facebook, denn das ist das klassische Login.
Ja,
das Bestreben, die meine Members innerhalb der Plattform zu halten und wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser RG-Score ja auch eindeutig nur intern von ResearchGate. Das heißt also, der sehr viel größere Ansatz ist natürlich der von Altmetrics, wo du unabhängig von Plattformen und nahezu unabhängig von der Art und Weise des Kommunikationswegs Ansätze hast, die sehr viel breiter laufen.
Aber wie schon gesagt, wenn da jemand noch mehr Insiderwissen hat und uns da jetzt widerlegen könnte, immer her damit. Also ich bin interessiert, ich habe mich jetzt nicht ausreichend damit auseinandergesetzt. Aber wäre mal spannend zu hören, denke ich. Ne?
Genau.
Ja, gut, es gibt allerdings auch sozusagen den offenen Infrastrukturansatz und das ist PubMed Commons, was wir schon mal erwähnt haben. Letztendlich geht es dabei darum, ich muss zumindest einmal publiziert haben und dieses Paper muss in PubMed gelistet sein, damit ich dann sozusagen als Autor da auftrete, dann kann ich jegliches andere Abstract oder Paper in PubMed, eigentlich muss man sagen, by the way, ist es eigentlich Medline und PubMed ist die Suchmaschine dazu, das wird immer falsch benutzt, aber eigentlich ist es Medline, wie auch immer, wir sprechen jetzt davon. Das heißt, wenn ich einen Artikel in PubMed gefunden habe, kann ich dann darunter kommentieren, ich kann sagen, keine Ahnung, ist, by the way, ist auch dieser Artikel, gehört dazu oder kann sagen, ja, aber dieser Artikel war dagegen oder man kann auch komplett seine Meinung dazu sagen, das ist relativ frei und das ist sozusagen klassischer, schöner Post-Publication Peer Review. Und auch hier vor allem von einer wichtigen Instanz, also dem NCBI gefahren. Das ist relativ gut, dass sich das so entwickelt hat. Ich habe da jetzt nicht so das Auge drauf, wie sich das global entwickelt, aber man sieht da schon, man sieht zumindest viele Kommentare. Ich habe es jetzt nicht quantifiziert, was das allgemein heißt, was das jetzt irgendwie, wie viele Artikel zum Beispiel da kommentiert wurden, auch neue und so. Aber das ist, denke ich, ein schöner Ansatz. Das heißt, hier kann man auch wieder kollaborativ Peer-Review betreiben in einer offenen Art und Weise. Und natürlich haben wir auch noch so diese, sagen wir mal, Kommentarfunktion oder Peer-Review-Funktion bei Journalen wie PLOS ONE und ja, das ist, denke ich, eine Möglichkeit, offen Peer Review kollaborativ zu bearbeiten. Ja.
Auch hatten wir schon, auch schon mal hier erwähnt, ist jetzt natürlich zu einiger mehr Aufmerksamkeit geworden, weil genau dieses Nature Paper zu diesen zu dieser Stammzellen-Zitronen-Geschichte, Zitronensäure-Geschichte, da sind natürlich auf Papier sehr, sehr früh arge Kritiken an der Methodik geäußert worden. Das war dieses Papier, war diese Plattform, die wir schon mal hier erwähnt hatten, die sich so ein bisschen als Online-Journal-Club sieht und wo man, ich glaube, an der Stelle sogar auch anonym sich zu wissenschaftlichen Papern äußern kann und dort kommentieren kann.
Hm. Ja, das ist ja auch in einer gewissen Weise, ja, sagen wir so, dieses Anonym versus Nicht-Anonym hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau. Bei PubMed Commons ist es ganz klar, man muss das erstmal ganz klar sichtbar, wer man ist, während es bei der zweiten Variante ist natürlich weniger der Fall. Also da kann man anscheinend auch anonym arbeiten, ja, genau. Ja, gut, dann haben wir natürlich noch nach dem Peer Review haben wir noch die Publikation. Wir springen hier natürlich ein bisschen, weil wir bei PubMed Commons natürlich entsprechend eigentlich mit publizierten Sachen schon arbeiten. Ja, da sei natürlich einerseits zu nennen, wenn man das so reinzählen möchte, die Preprint-Server wie Archive und BioArchive, Figshare und eigentlich auch PeerJ, ne?
Genau. Also an der Stelle, also was halt schön ist und was dir klassische Closed Access Magazine in der Regel nicht erlauben, was aber diesem kollaborativen Gedanken irgendwie entspricht, ist dass alle Autoren gleichermaßen genannt sind und Bedeutung finden und vor allen Dingen auch irgendwann sinnvollerweise die Verlinkung sozusagen zwischen diesen Autoren, zwischen den verschiedenen Papern aller und aller Autoren von verschiedenen Papern irgendwann in Verbindung zueinander gesetzt werden kann. Also dass man nicht nur über Zitate findet, sondern dass man über die Autoren auch andere Paper findet und so weiter und so fort. Und was definitiv ganz selten die Möglichkeit ist, ist, dass du Paper in versionierter Form hochladen kannst. Also du kannst sozusagen zu deinem eigenen Paper neuere Versionen hochladen. Das ist natürlich was, was durchaus spannend sein kann.
Ja, genau, das sozusagen nachvollziehbar macht, wie die Sache sich entwickelt hat.
Genau, ich weiß gar nicht, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch, hatten wir genau eine Plattform, ich weiß es nicht, ob es jetzt PeerJ war, die sowas machen und dann ein Flag an das Paper hängen, wo man eindeutig erkennen kann, dass das die überarbeitete Version ist.
Mhm. Da fällt mir eigentlich fast noch was ein. Eigentlich kann man auch diese Publikationen mit einem Wiki betreiben und das habe ich sogar schon mal gemacht. Und zwar habe ich, wurde auch gerade Daniel, oder was heißt gerade, vor einer Weile Daniel Mietchen genannt hast, mit dem und ein paar anderen habe ich für die was war denn das, OKConf 2011, also von der Open Knowledge Foundation, OKCon 2011, haben wir ein Paper geschrieben über, und das passt ja leider auch, passt ja auch sehr gut rein, über kollaborative Plattformen, um Open Science, den Open Science Workflow zu streamlinen. Und das können wir gleich mal verlinken. Das haben wir auch in einem Wiki geschrieben und auch da kann man sozusagen den ganzen Prozess verfolgen und sehen, wie das vonstatten ging. Und das ist die Publikation letztendlich. Wir haben das dann natürlich da noch bei den entsprechend als Proceeding mit eingereicht, aber diese Publikation ist als solches hier abrufbar. Das ist, denke ich, auch eine Möglichkeit, die sich jetzt nicht besonders durchgesetzt hat, würde ich sagen, aber das hat ja noch nicht zu heißen.
Ja, ich glaube, das ist halt auch, an der Stelle ist vielleicht auch der Ort der Publikation hat ja was auch so ein Stückchen oder wahrscheinlich sehr stark damit zu tun, was will ich mit der Publikation erreichen? Also ist mir das jetzt wichtig, das an so einem High-Class-Journal wie Nature unterzubringen, weil es mir eine gewisse Reputation bringt? Oder will ich das einfach bloß raus in der Welt haben? Will ich sozusagen das Wissen, was ich jetzt aggregiert habe, worüber ich geforscht habe, Hauptsache publiziert haben? Will ich es in bestimmte Kreise geben? Will ich die Weiterverarbeitung erlauben? Will ich mir selber die Wege offen lassen, dass, wenn über mein Paper gesprochen wird, das vielleicht bei mir getan wird, da wo ich es also direkt mitkriege, weil nämlich Kommentieren unter meinem Paper möglich ist oder ähnliches? Das sind ja so ganz viele Parameter, die man vor der oder bei der Auswahl des Publikationsorts mit bedenken kann.
Richtig, richtig. Also also wie soll ich das sagen? Das klingt jetzt natürlich auch wieder gemein. Natürlich werde ich mit diesem Paper mich jetzt nirgendwo bewerben können, sagen wir das mal so. Wobei sollte ich vielleicht mal gar nicht ausschließen. Kommt an, wo man sich bewirbt. Aber sagen wir so, eine klassische Publikation hätte ich da wahrscheinlich nicht so platzieren können, weil das einfach kein angesehenes Journal wäre. Aber dennoch finde ich das eben, wie du selber sagst, einfach um diese Informationen in die Welt zu setzen, finde ich das absolut legitim und finde ich sehr konsequent.
Ja.
Ja. Ja, eigentlich haben wir jetzt den groben Rundumschlag gelandet. Also wie schon gesagt, wir haben sicher nur einige Tools angerissen und wir haben die auch sicher nicht alle in ihrer Gänze durchdrungen und auch getestet. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und ich denke, da sind noch viele Lücken und vielleicht habt ihr auch noch irgendwie Vorschläge, wo wir wirklich böse Lücken gelassen haben, was man noch füllen könnte und auch noch tolle Tools. Ich denke, dieses Open Science Framework hat wirklich Potenzial. Ich habe wirklich nur ganz wenig durchgeklickt. Du hast jetzt ja schon mehr Erfahrung gesammelt. Und ich denke, ich werde das auch nochmal weiter ausbauen. Meines Erachtens ist das allerdings noch kein Open Source. Ne? Das ist nur bei denen gehostet. Man kann es sich nicht auf einer eigenen Instanz installieren, wenn ich mich recht entsinne, oder?
Gute Frage. Ich glaube, nein.
Denn ich habe den GitHub-Account von denen, glaube ich, mal gefunden. Da haben sie, glaube ich, die Webseite haben sie parat, aber sozusagen den Code von der Webseite, aber nicht das Tool selber. Und das fände ich sozusagen noch der letzte konsequente Schritt, wenn ich mir das selber hosten könnte. Aber gut, ich werde mich trotzdem mal dran versuchen. Und wie schon auch gesagt, ich werde auch mal diese Tools zum kollaborativen Schreiben werde ich auf jeden Fall noch mal testen, weil einfach um diesen Schmerz dazu umgehen. Wir haben bei der Einführung noch ein paar Sachen, was heißt ein paar? Ich habe eine Sache übersehen. Ich fand das mal irgendwie sehr wichtig zu sagen. Und zwar habe ich diesen Tweet von heißt auch, der Account heißt auch Open Science, gefunden, der auf ein PLOS Biology, glaube ich, Moment, aus einem PLOS Biology Paper mit dem Titel Troubleshooting Public Data Archiving Suggestions to Increase Participation. Und ich weiß nicht, wo dieses Zitat herkommt, denn es ist nicht in den Text zu finden, aber das Zitat, was ich jetzt so toll finde, und jetzt komme ich dazu, das lautet: It's a tragedy, we had to add the word open to science. Das soll heißen, es ist eigentlich traurig, dass wir diesen Begriff open zur Wissenschaft, also zu offen zur Wissenschaft hinzufügen müssen. Und das finde ich so essentiell. Eigentlich muss Wissenschaft offen sein. Das ist eigentlich so, wie wir es betreiben, ist es nicht saubere Wissenschaft. Denn die sagt, man muss alles nachvollziehen können, man muss den Prozess reproduzieren können. Und diese Open Science Bewegung ist eigentlich der Weg zurück zu den Wurzeln oder zu der eigentlichen Idee. Ich möchte hier wieder Karl Popper zum Besten geben. Ich glaube, der Karl Popper würde das überhaupt nicht mögen. Dass man ihn so hypt, aber er hat einfach das Richtige gesagt. Es ist einfach seine Idee, oder seine Formulierung, die das so schön gebracht haben. Wissenschaft muss offen sein, wie auch eine Gesellschaft offen sein muss. Diese Machtakkumulationen sind in der Gesellschaft schlecht und auch in der Wissenschaft ist eigentlich ein Wegsperren von Informationen eigentlich auch eine Machtakkumulation. Und der Kerngedanke der Wissenschaft ist eigentlich offen und das haben wir momentan leider nicht. Ja, das wollte ich nochmal sagen.
Schwerer Tobak zum Ende.
Genau.
Aber es gibt Hoffnung. Ich habe gerade nochmal, wo du das sagtest, bei GitHub in das Repository from Open Science Framework reingeguckt.
Ja.
Und in der Tat wollen sie dort die gesamte Codebase für das Framework an sich unterbringen.
gut.
Da scheinen sie so ein Stückchen weit hinter ihrem eigenen Zeitplan zu hängen, aber es gibt zumindest Hoffnung, dass man dort dann entsprechend bald den Code so vorfindet, dass man ihn sich auch selber klonen kann und dann selbst hosten kann.
Das ist gut, das ist gut. Das fände ich einfach auch nochmal schön. Wobei, ich denke, zum Testen kann man das sehr gut auch bei denen fahren. Hätte ich trotzdem ganz gerne auch mal selber in der Hand. Ja, ich denke, da haben wir wieder einiges erschlagen heute, ne?
Ich habe so ein Stückchen weit die Befürchtung, dass wir uns immer viel zu große Themen aussuchen und vielleicht ein bisschen kleinteiliger werden sollten. Aber in der Tat gibt es einfach auch so viele Sachen, die, wo man so Querverweise ziehen kann und Dinge, dann kommt man dann vom Hölzchen auf Stöckchen und noch weiter runter, wenn man da nicht ein bisschen Disziplin zeigen würde. Also auch hier ergeben sich einfach wahnsinnig viele Dinge, wo ihr, wenn ihr Erfahrung habt, kommentieren könnt. Lasst uns einfach wissen, wenn wir A, irgendwas vergessen, B, irgendwas falsch gemacht haben oder wenn ihr vor allen Dingen, was super interessant für uns ist, Erfahrungen mit den Dingen, die wir hier anreißen und nur anreißen können, habt. Wir haben jetzt so ein paar Dinge extra weggelassen, weil spätestens wenn wir zu Publikationen kommen, spielt natürlich auch Autorenidentifikation eine Rolle. Gerade wenn man über mehrere Autoren redet, da ist man natürlich dann immer auch sehr schnell bei der Überlegung, wer hat denn da jetzt die Lorbeeren verdient und wer hat die Arbeit gemacht und sowas. Also so eine ethische Betrachtung, von wem gebührt was. Da werden wir uns nochmal in einem dafür passenderen Rahmen, zeitlichen Rahmen drum kümmern. Also wenn wir das jetzt nicht hier so 10 Minuten ans Ende der Sendung quetschen, sondern ich glaube, wenn es um Personen geht, sollte man sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Genau. Und auch da gibt es spannende Ansätze.
Genau, wir haben auch ein paar News unterschlagen. Ich glaube auch irgendwie, oder vielleicht ist es auch meine Wahrnehmung, also ich glaube, dass das brummt gerade momentan wirklich heftig. Da kommen so viele neue Sachen. Es gab noch viele andere Neuigkeiten, die wir jetzt einfach nicht mehr abdecken konnten. Wir haben leider auch noch Jobs, die wir nebenbei machen müssen und können es leider nicht durch alles durchfräsen. Ich habe auch, wie schon gesagt, ich hatte es auf Twitter versprochen, eigentlich noch wollte ich auf einen Artikel eingehen, bei dem Open Science als Neoliberalismus oder als neoliberalistische Bewegung bezeichnet wurde. Das werde ich nochmal ein anderes Mal weiter zerpflücken. Und wir haben noch viele andere Sachen. Vielleicht noch ganz kurz der Verweis noch, Elsevier hat ein paar Sachen oder hat Creative Commons lizenzierte Sachen weiter vertickt oder beziehungsweise nimmt Geld dafür, sagen wir das mal so. Da kann man wieder an das Blog vom Rust, wie heißt der komplett? Peter Murray Rust verweisen. Das ist auch wie eine Riesengeschichte, das können wir jetzt gar nicht so aufrollen. Es gibt so viel gerade an diesen Fronten. Wir werden hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein paar Sachen nacharbeiten können, aber das Feld ist gerade so in der Umwälzung und da kommen so viele neue Sachen, da kann man gar nicht alles in 2 Stunden noch mit unterbringen hier.
Das stimmt. Wenn ihr irgendwas besonders behandelt haben möchtet, lasst es uns wissen. Für Meinungen sind wir sowieso immer mit einem offenen Ohr dabei, es sei denn, sie gefallen uns nicht. Ach, nein,
Mist. Zensur.
Wer sich anständig benimmt, wird auch veröffentlicht als Kommentar, egal was er da für eine Meinung vertritt.
Genau. Haut uns auf die Finger.
Genau.
Wir können das ab. Genau. Wir schreiben auch Sachen mit Word teilweise. Also wobei in Word schreibe ich gar nicht. Ich nutze immer LibreOffice. Aber das ist dann noch größerer Schmerz, wenn man dann noch die Formatierung von Word zerschießt. Also es ist ein Graus. Es muss sich ändern. Genau. Ich
aber die Hoffnung zum 5. Mal ist gesagt. Zumindest am Horizont mal aufgetaucht.
Ja, genau. 2004 wird das Jahr der schmerzfreien kooperativen Paper-Schreiberei. Ja. Machen wir das doch so. Das sollte man mal so erklären. Vielleicht kann man das mal offiziell machen.
Hoffen wir.
Ich glaube.
Dann hoffen wir, dass die Sendung, wenn sie dann veröffentlicht ist und ihr sie jetzt gehört habt, nicht allzu schlimm ist, denn wir hatten so ein paar technische Schwierigkeiten und da wird man an der einen oder anderen Stelle auch mal ganz bisschen schneiden müssen. Ich hoffe, das fällt nicht weiter auf, falls doch mea culpa.
Das war gar nicht deine Schuld. Das war hier Skype hat wieder gefuscht. Also das darfst du jetzt nicht hier so sagen. Das finde ich unfair.
Genau. Also in dem Fall war es wirklich Skype. was genau. auch immer da das Problem war. Genau. Vielleicht war es einfach bloß ein falscher Zeitpunkt. Und ich hoffe, das werdet ihr dann auch sehen, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dass wir zu dieser Episode das erste Mal unsere Shownotes im Open Shownotes Format des ganz wunderbaren Shownotes-Projekts veröffentlichen werden. Hooray. Das werdet ihr dann sehen, ob die Shownotes wieder in einer Liste kommen, die nicht besonders hübsch, aber halt pragmatisch ist, oder mal ein bisschen geordneter und ein bisschen schöner formatiert. Lasst euch überraschen. Genau. Genau, so sieht's aus. Herzlichen Dank und bleibt uns gewogen. Tschüss.